Abend langsam anfangen. Wir haben zwar noch ein paar Minuten Zeit, aber wir kaufen die Zeit aus. Wir kaufen die Zeit aus. Wir wollen Gott loben und preisen und ihn anbeten, ihn zu Nummer 1 machen heute Abend. Preis Gott. Wir haben ein gutes Thema und wir wollen einfach hören, was Gott uns zu sagen hat. Lasst uns aufstehen und lasst uns singen und unseren Heiland preisen. Wir erwarten deine Gegenwart, wir erwarten ein Wort von dir, wir erwarten eine Inspiration deines Heiligen Geistes. Begegne uns heute. Und wir sind eins in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Dem Herrn folgen. Gott will dein Wohlergehen. Das ist das Thema heute. Kommen, so wie ich bin. Halleluja. Sag deinem Nachbarn noch guten Abend. Segne ihn, wünsche ihm was Gutes. Drück ihm die Hand. Gib ihm einen Kuss oder was auch immer. Danke. Okay, preis Gott. Lass uns Platz nehmen. Wir wollen anfangen. Mein Thema heute Abend ist, Gott hat Großes mit dir vor. Er hat gute Pläne, gute Gedanken, gute Vorstellungen. Er will dich segnen und dir die ganze Fülle schenken. Heute Abend mein Thema, Gott will dein Wohlergehen. Lade ich ganz herzlich ein für Samstag. Gott sorgt für deine Entwicklung, also morgen. Gott hilft dir zu starten, durchzustarten und durchzuhalten. Und dann am Sonntag früh haben wir ein volles Programm. Da ist Abendmahl, da ist Predigt, da ist Beitrag von den Kindern, Adventsbeitrag. Dann haben wir gemeinsames Essen. Dann, naja, ich weiß nicht, eine kleine Pause. Und abends um 19 Uhr geht es weiter mit dem mit der Adventsfeier, musikalischer Adventsfeier mit Kerstin und Christian. Also sie haben schon geübt und geprobt und eine CD gemacht und es wird was ganz Tolles werden. Und ich möchte euch herzlich einladen und dann nach der Veranstaltung mit Fingerfood so gute Zeit wollen wir zusammen haben. Also der Sonntag ist schon ausgebucht. Also plan nichts anderes, sei da. Dann am Mittwoch, ich kündige immer gerne im Voraus an, damit du weißt, was kommt und ich stelle mich auch selber darauf ein, nämlich der Heilige Geist predigt an mir und gibt mir die Inspiration, ich träume schon von meinen Predigten und werde inspiriert. Am Mittwoch wird das Thema sein, lebe mit Gott auf gleicher Ebene. Für manche ist es frevelhaft, man kann sich das nicht vorstellen, lebe mit Gott auf gleicher Ebene, so auf der gleichen Etage. Und das ist ein Plan Gottes für dein Leben, was ganz großartig ist. Du sollst ein kleiner Christus sein, du sollst kleiner Heiland sein, kleiner ja, Vater, Mutter und was so alles noch dazu gehört. Gott will heute Abend dein Wohlergehen. Gott will, dass es dir gut geht. Dazu bist du geboren und er hat dir alles gegeben, was du brauchst, was du hast. Gott hat den Menschen das Paradies geschaffen, den Himmel gegeben. Die Hölle ist nicht für den Menschen. Also ich glaube nicht an die Hölle als solches. Lehn die Hölle ab, denn die Hölle ist nicht für mich gemacht. Die Hölle ist für den Teufel und seinen Anhang. Amen. Seid ihr einverstanden? Also wir sind für den Himmel geschaffen, für was Besonderes. So die Hölle ist für den Teufel und da soll er auch hin. Also ich möchte damit nichts zu tun haben. Für alles, was Gottlose ist, das kommt in diesem Abfallhaufen und wird dort gut entsorgt. Aber für uns ist der Himmel ein Ort, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz je geglaubt hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Der Wille Gottes ist so wichtig für unser Leben, dass du weißt, was will Gott für mich? Hast du schon darüber nachgedacht, was Gott für dich will? Gott will, dass du glücklich bist. Gott will nicht, dass du allein bist. Gott will nicht, dass du leidest. Gott will nicht deinen Tod. Gott will nicht dein Verderben. Gott will, dass du Überfluss hast. Kein Mangel. Gott will, dass du auf einer grünen Weide weidest, an frischen Wassern dich labst. Gott will, dass du gutes Wetter hast, gut versorgt bist und gut umsorgt bist. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Gott will, dass du lebenssatt bist und nicht lebensmüde. So viele Menschen sind heute lebensmüde, aber du sollst lebenssatt sein. Ich habe alles, was das Leben zu bieten hatte, habe ich genossen. Das haben die Alten wie Abraham, Isaac und Jakob. Gott will, dass du sorglos lebst. Deshalb sollst du deine Sorgen dem Heiland abgeben. Sorgen sind wie ein Sprengstoff, ruinieren dich, machen dich fertig, machen dich krank, machen dich kaputt. Sollst deine Sorgen Gott abgeben. Gott will, dass du mit deinen Sorgen deinen Kopf nicht zerbrichst. Das ist also Gottes Wille. Wenn du das weißt, tu es. Gott will, dass du angstfrei bist. dich nicht fürchtest. Deshalb sagt er ständig und permanent, fürchte dich nicht. Wenigstens 365 Mal steht das für jeden Tag des Jahres, fürchte dich nicht. Gott will nicht, dass du im Gefängnis bist, sondern in der Freiheit lebst und die Freiheit entfaltest. Gott will, dass du ein Original bleibst. Gott will, dass du dich nicht versklavst, keinen Menschen, keine Institution, sondern frei bist und dich entfaltest. Und du kannst dich nur entfalten, wenn du frei bist. Dass du nicht am fremden Joch ziehst, das ist also Gottes Wille. Gott will, dass du reich bist. Reich meine ich nicht nur, dass du ein dickes Sparkonto hast. Nein, reich bist, dass es dir an gar nichts fehlt. Dass du genug zu essen hast, ein gutes Dach, gute Schuhe, gute Kleider, gutes Haus, gute Wohnung. Die Kinder Gottes sollen das Beste haben, das ist Gottes Wille. Die sollen keinen Ramsch haben, die sollen keinen Abfall haben, sondern Kinder Gottes sollten gucken, dass sie das Beste bekommen, denn ihr Vater ist ein reicher Vater. Und wir haben nur schlechte Dinge, weil wir zu den Schweinen gelandet sind, wie der verlorene Sohn, weil wir das Vermögen, das Gott uns gegeben hat, nicht gebrauchen oder missbrauchen. Reichtum ist nicht nur Geld und reich ist nicht nur der, der Geld hat. Es gibt so viele arme Reiche. Ich habe mal in Stuttgart, als ich dort noch Pastor war, laufe ich durch die Stadt und dann lese ich ein Plakat, Lumpenball. Da habe ich gedacht, Mensch, da gehst du ja hin zum Lumpenball, bist ja auch kein Millionär und wir wollen mal sehen, was an diesem Lumpenball passiert. Ich war verblüfft und erstaunt und geschockt. Die kamen mit schwarzen Autos vor, mit Sportwagen, stiegen mit Zylinder und Frack aus zum Lumpenball. Es waren gar keine Arme, aber die wollten mal arm Lumpenball. Reich ist nicht der, der nur Geld hat. Reich ist der, der innen drin zufrieden ist, der innen drin glücklich ist, der all das hat, was wonach sein Herz sich sehnt. In der Bibel heißt es, befiehl deine Wege dem Herrn, hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Was wünscht sich dein Herz? Dein Herz wünscht sich Liebe, Geborgenheit, Frieden, satt sein, alles, dass deine Bedürfnisse gedeckt sind. Das ist, was dein Herz sich wünscht. Du sollst Gutes haben. Und die Bibel sagt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, wenn der Herr mein Hirte ist. Gott will, dass du wächst, dass du dich entwickelst und zwar gut entwickelst, dass alles so in den richtigen Proportionen ist, dass du deine Ziele erreichst, dass du Schätze sammelst für die Ewigkeit. Das ist Gottes Wille, dass du im Himmel ein Vermögen hast. Gott will, dass du an Gnade und Weisheit zunimmst, an der Gunst, dass du immer mehr aus deinem Leben machst, dass du über dich selbst hinaus wächst. Das ist der Wille Gottes. Erkenne den Willen Gottes und die meisten Leute gehen zugrunde an Mangel an Erkenntnis des Willens Gottes. Sie wissen nicht, was will Gott. Die meisten Leute denken, Gott will, dass ich arm bin, dass ich einsam bin, dass ich in ein Kloster gehe und dahin sieche oder irgendwie ein jämmerliches Leben führe. Nein, Gott will, dass du fröhlich bist. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Gnade ist es, die Gott dir schenkt und du sollst die Gnade immer mehr entfalten, immer noch mehr die Güte und das Erbarmen Gottes in deinem Leben bekommen. Du musst wissen, wenn es dir noch nicht so gut geht, dann bist du noch nicht fertig. Das bist du noch nicht vollendet. Und ich habe dann also morgen das Thema und ich möchte dich jetzt schon für morgen einladen. Gott will dich entfalten und dich entwickeln und er will dich zu dem machen, was er sich vorgenommen hat. Zu einem Idealfall. Gott hat eine Vorstellung vom Menschen gehabt. Und das war perfekt, was er sich da vorgestellt hat. Du bist noch nicht dort, und das müssen wir auch wissen, wo wir hingehören. Das ist der Himmel natürlich. Du bist immer noch in Bearbeitung. Das ist der Wille Gottes. Du wirst immer noch massiert, geformt. Du wirst zubereitet. Du bist in der Ausbildung hier, in der Entwicklung. Du bist noch in der Prüfung. Das ist das Leben. Also wir sind noch nicht am Ziel, Gott sei Dank. Wir sind noch nicht vollendet. Mein Traum ist noch nicht verwirklicht von dem, was ich geträumt habe in meinem Leben. Bin noch nicht dort angekommen. So, deshalb sei nicht besorgt, denn alles auf dieser Welt ist Stückwerk. Alles auf dieser Welt ist Stückwerk. Also Stück für Stück, von Erkenntnis zu Erkenntnis, gehen wir und wachsen. Wenn es dir noch nicht in allen Stücken wohlgeht, dann ist deine Seele noch nicht dort angekommen, wo es ankommen sollte. Denn im Johannesbrief heißt es einmal, die soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Und ich muss sagen, meiner Seele geht es manchmal nicht so gut. Meine Seele weint manchmal, meine Seele ist voller Sehnsucht. Ja, wann, wie lange noch und so weiter. Es ist nicht immer in der Verfassung, dass es jubelt und jauchzt. Und ich sage auch euch, warum. Bleibt da und pass auf. Du wirst erst richtig reich, wenn du beim Vater zu Hause angekommen bist. Und das sind wir alle noch nicht. Wir sind Kinder Gottes, wir wissen unsere Berufung, wir haben eine Entscheidung getroffen in unserem Leben. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, der hat Brot die Fülle, aber ich bin noch nicht dort angekommen. Und wir sind immer noch unterwegs. Und deshalb mach dir auch keine Illusionen, wenn es in deinem Leben nicht so ist, wie es sein sollte. Du bist vielleicht noch bei den Schweinen und du hörst noch das Grunzen aus dem Stall. Und der Magen knurrt dir noch. Und du bist noch in diesen stinkigen Klamotten. Du bist noch nicht überkleidet mit diesem schönen, dem besten Kleid und mit diesem wunderbaren Ring an dem Finger. Aber du weißt, mein Vater hat Brot die Fülle. Du bist unterwegs nach Hause. So, ich muss euch vielleicht helfen zu verstehen, wenn manchmal Gottes Kinder noch nicht das haben und noch nicht das sind, was sie gerne hätten, was man so in der Bibel als Verheißung hat und so Fata Morgana, was man ihnen so vormalt, das ist Illusion noch, das ist Vision, das ist noch Traum. Die Wirklichkeit kommt, wenn wir angekommen sind. Wir sind also noch nicht angekommen bei Gott, wir sind unterwegs. Und deshalb, auch wenn du Fehler machst, sei nicht enttäuscht. Wir Christen müssen Realisten werden. Nicht nur Spinner und Phantasten, die irgendetwas sich da ausmalen und sich vorstellen. Also glaube an Jesus Christus und du hast keine Probleme. Mich hat man angelogen als Christ. Man hat mir gesagt, also wenn du an Jesus glaubst, dann klappt alles. Also, und ich musste feststellen, dass es nichts geklappt hat bei mir. Und je mehr ich mich angestrengt habe, desto weniger hat es geklappt. Und bis ich kapiert habe, Christen sind Realisten, sie leben mit beiden Beinen in dieser Welt. Sie sind noch nicht im Himmel, sie sind dazwischen. Sie sind noch nicht in der Hölle. Aber sie sind auch noch nicht im Himmel, sie sind dazwischen. Paulus sagt, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, diesem Kleinod der göttlichen Berufung. Und Paulus sagt nicht, dass ich ergriffen hätte, ich bin ergriffen. Und ich jage nach diesem vorgestreckten Ziel meiner himmlischen Berufung. Wir haben noch nicht alles, was wir haben sollten. Und wir sind noch nicht alles, was wir sein sollten. Also wenn jemand sagt, du musst vollkommen und perfekt sein, dann sagst du, ja, dann müsste ich sterben. Denn dann bin ich erst perfekt und vollkommen und gibt es für mich keinen zurück. Ein Mädchen schrieb mir diese Tage, einfach, wir haben diskutiert über den Himmel und was weiß ich alles, was die da so auf dem Herzen hatte. Und dann schrieb sie mir, also sie glaubt, also der Himmel muss ein ganz schöner Ort sein, weil von dort noch niemand zurückgekommen ist und keiner zurück will. So, ein schöner Ort muss der Himmel sein. Und das ist auch ein schöner Ort. Keiner will zurück. Wenn einmal dort warst, und wir haben das auch gehört, als Don Piper hier war, das ist so gut und schade eigentlich, dass wir wieder zurück müssen in diese dunkle, kalte, herzlose Welt. Wir haben noch nicht alles erreicht. Und deshalb lass uns als Christen recht nüchtern sein. Und ich möchte, dass die Gemeinde hier realistisch ist, dass das Ziel nie aus den Augen verliert. Das Ziel ist für uns und bleibt, dass der Himmel, das Vaterhaus. Aber wir sind unterwegs. Wir sind in der Wüste, in diesem Zwischenzustand. Wüste, das ist also die Welt, wo der Teufel regiert. Wüste, das ist so sein Heimatland. Das ist also nicht unser Heimatland. Das ist das Heimatland des Satans, der Dämonen, der unreinen Geister. Und Gott versorgt uns auch in der Wüste, wenn du in der Wüste so dazwischen bist. Auch die Wüste ist ein Ort, wo Gott seine Kinder ausbildet und zubereitet und zurüstet. Es ist interessant beim Herrn Jesus, nach der Taufe, erfüllt vom Heiligen Geist, die Stimme vom Himmel. Und weißt du, wo der Geist Gottes ihn hinführte? Nicht in den Himmel, nicht nach Jerusalem, nicht irgendwo in einer Oase. Der Geist führte ihn in der Wüste, auf dass er versucht würde. So steht es in meiner Bibel, Matthäus 4. Vom Geist wurde er in der Wüste geführt. Wir sind hier im Warteland, Wartezustand, die Hände ausgestreckt, sie sind leer und sagen, Herr, wie lange, wann passiert das? Wir sind in diesem Durchgangslager, wir sind empfangen vom Herrn Jesus, aufgenommen, im Buch des Lebens eingetragen, aber wir sind noch nicht zu Hause. Wir haben den Ausreiseantrag bereits in der Tasche, wir haben schon die Einbürgerung für den Himmel, wir haben das alles schon, alles perfekt, aber wir sind noch nicht da angekommen, wo wir ankommen sollten. Wir träumen vom Himmel. Das ist also, was in unserem Leben ist. Und mein Thema ist, Gott will unser Wohlergehen. Und Gott sagt, du sollst Appetit haben. Du sollst Appetit haben auf die Dinge, die ich dir vorbereitet habe. Im Geist leben, jetzt halte ich fest, im Geist leben heißt immer in der Wüste leben. Du lebst im Geist. Weißt du, was im Geist leben heißt? Im Nichts leben. Christen können mit diesem Nichts anfangen. Das ist ihr Problem. Im Glauben leben, das ist in der Wüste sein, im Geist leben, mit der Verheißung leben, mit dem Wort Gottes leben. Du hast etwas in der Tasche, das Angeld, dieses Wissen, dieses Bewusstsein. Aber dann heißt es im Geistleben fasten und beten, so wie bei Jesus. Und Gott Recht geben, ja Herr, dein Wille geschehe. Im Geistleben heißt, wie alles eine passende Bibelstelle parat haben, schlagfertig sein, so wie der Herr Jesus. Da kommt der Teufel mit irgendeiner Bibelstelle. Du musst raffinierter und schlagfertiger sein als die Jehovas Zeugen und alle Sektenprediger zusammen. Du musst sagen, und es steht wiederum geschrieben. Und du musst den Teufel in die Flucht schlagen mit dem Wort Gottes. Mit deinen Argumenten, das zählt bei ihm nicht. Aber du musst das Wort Gottes zitieren können und eine unerschütterliche Haltung einnehmen und sagen, so, wir sind unterwegs, wir sind noch nicht am Ziel. Und wenn du dir das bewusst wirst, und ich möchte, dass du das dir vergegenwärtigst, du bist hier heute noch unterwegs, Gott will dein Wohlergehen, auf dich wartet die Herrlichkeit, auf dich wartet der Himmel, auf dich warten die besten Zeiten aller Zeiten. Das Schönste kommt noch für dich, aber wir sind noch unterwegs. Wir sitzen im Zug oder im Flugzeug, im Flieger. In der Wüste, da predigt dir der Teufel und will dich bekehren, dich zurückhalten und bewirken, dass du da nicht mehr weitermachst, dass du abbrichst, dass du aufhörst und so weiter. Der Teufel möchte, dass du in der Wüste die Steine zu Brot machst. Das ist ein ganz gefährlicher Zustand. Mach du was, Herr. Oder jetzt mach ich was. Nein, warte auf die Stunde Gottes, warte, bis du das Wenige nimmst und brichst und so weiter. Der Teufel kommt und predigt dir in der Wüste und sagt, spring von der Sinne runter, beweis, dass du ein Kind Gottes bist. Du musst niemand in dieser Welt beweisen, dass du Kind Gottes bist. Es reicht aus, dass Gott weiß, dass du ein Kind Gottes bist. Das reicht vollkommen. Ich muss niemand beweisen, dass ich gerettet bin. Ich weiß, dass ich gerettet bin und Gott weiß es auch. Und wir beide wissen es und das genügt uns. Du musst nicht vom Kreuz herabsteigen und zeigen, dass du jetzt Vollmacht und Autorität hast. So viele Leute, so viele Christen kommen in deine Teufelsküche, weil sie etwas beweisen wollen. Und das ist, was der Teufel wollte, beweis mir. Beweis mir. Das wollte er auch beim Hiob rausfinden. Der Hiob sollte Gott blamieren, sollte zeigen, dass Gott ihn nur deswegen segnet, weil er so brav und treu ist und regelmäßig in der Bibel liest oder in die Kirche geht oder was auch immer. Der Teufel will in der Wüste erreichen, dass du vor ihm niederfällst und dann kriegst du alles, Macht und Power, nach dem streben die Menschen heute. Ja, der Teufel möchte, dass die Zeit verkürzt wird, dass du das alles schneller machst, so McDonald's und Instant-Typus, dass du deine Entwicklung beschleunigst. Nein, Gottes Mühlen mahlen langsam und fein. Gott will dich entwickeln. Morgen mehr darüber, aber heute, Gott will an deinem Wohlstand arbeiten. Gott will, dass du innerlich erneuert wirst von Tag zu Tag. Das ist deine Entwicklung, die passiert hier unten. Satan weiß, dass Gott dein Wohlergehen will, deshalb versucht er, das zu beschleunigen. Gott hat ja gesagt, es soll sein wie Gott. Und das versucht er jetzt, isst von der Frucht, beiß mal richtig rein und dann hasst es. Genau das ist es, was falsch ist. Diese Selbstverwirklichung, dem lieben Gott nachhelfen wollen, so pushen. Nicht auf die Stunde Gottes warten können, bis der Herr es tut, bis der Herr hinzutut, bis der Herr hinwegnimmt, bis der Herr diesen Fall löst, bis Gott sich der Sache annimmt und sich um der Sache kümmert. So viele Menschen machen Fehler, weil sie nicht auf die Stunde Gottes warten. Bis man die Prüfung bestanden hat, das geht alles mir zu langsam, Herr. Weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Ich kann manchmal nicht erwarten, Herr, ich soll schon längst über alle Berge sein und sitze immer noch da. Es ist so, als wenn man im Stau stehen würde. Geht weder vorwärts noch rückwärts, da läuft gar nichts mehr. Was machst du, wenn du im Stau bist? Schlafen. Wir müssen warten, bis wir die Wüste durchschritten haben. Und, Herr, mach bitte ein bisschen schneller, beschleunige meinen Fall. Aber es geht nicht. Wir müssen regelmäßig weitermachen wie bisher. Uns bleibt nichts erspart. Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten und mir ist die Krone des Lebens beigesetzt. Also ich muss meinen Lauf laufen, da wird mir nichts erspart. Ich muss jede Treppe nehmen, jeden Schritt nehmen. Gekrönt und ausgezeichnet werden nur Gewinner, die den Lauf vollenden, nicht die sich was vormachen und vorträumen und fantasieren, sondern die Prüfungen bestanden haben. Du kriegst deinen Führerschein erst, nachdem du die Fahrprüfung, deinen Führerschein bestanden hast. Und wir sind eigentlich hier auf dieser Welt nur, um unseren Führerschein für den Himmel zu machen. Damit wir auf diesen goldenen Gassen nicht die anderen Geschwister ramponieren und nicht in die wunderbaren Schaufenster des Heilands reinfahren und dort alles kaputt machen. Nein, damit wir uns richtig verhalten können, wie wir lernen, zu uns zu verhalten, wie wir uns dort im Himmel verhalten sollten. Die meisten Leute möchten ausgezeichnet werden ohne Prüfung, ohne Bewährung, ohne den Kampf und ohne was tun zu müssen, so im Schlaraffenland. Das ist fantastisch. Ich möchte Daniel kurz anschauen. Wir werden heute ein paar Bilder aus der Bibel uns angucken. Daniel zum Beispiel, er kommt, die vier Jungs, die drei anderen Freunde auch, die beginnen ihren Glauben richtig auszuleben. Weißt du, wir möchten alle gekrönt werden, wir möchten alle mitregieren, wir möchten alle auf dem Thron sitzen, wir möchten das, was sie nachher später hatten, diese vier Jungs im Daniel-Buch, das möchten wir alles haben, mit Christus regieren, aber vorher muss die Prüfung bestanden werden. Und die Prüfung war, sie sollten sich von den Speisen des Königs da bedienen, sie sollen am Tisch des Königs sitzen und von dem Wein des Königs trinken und von den Leckerspeisen als Juden essen. Und die haben gesagt, nein, wir lassen uns nicht verunreinigen. Und gerade ganz besonders Daniel beschreibt, wie ein Glaubender leben soll. Er soll sich nicht beschmutzen mit dieser Welt. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ihr seid anders. Der Glaubende lebt als Verbannter. Das sind jetzt diese vier. Sie leben als Verbannter in einem fremden Land, in Babylon hier in diesem Fall. Und sie sagen, nein, wir möchten uns nicht verunreinigen. Also sie bestehen bereits diese Prüfungen als Jungs. Und die sagen, gib uns 10 Tage Zeit und lass uns mal sehen, wie es nach 10 Tagen aussieht. Wir essen nur Gemüse und trinken Wasser. Also da kann man nichts falsch machen als Vegetarier. Und so leben sie 10 Tage und die waren nachher klüger wie die anderen, die waren schöner wie die anderen, die waren geschickter wie die anderen, weil der Segen Gottes darauf war. Du siehst also, wie entsteht Wohlstand, Wohlbefinden, wie entwickelt uns Gott. Und wir arbeiten an uns und so weiter. Zuerst einmal, sie müssen lernen, sauber zu leben, rein zu leben in dieser Welt. Wenn du rein lebst in dieser Welt, kann dir nichts passieren. Dann sorgt Gott für deine Entwicklung. Und dort im Daniel-Buch wird uns auch beschrieben, dass dann plötzlich Gesetze erlassen werden. Du darfst niemanden mehr bitten, außer nur den Kaiser oder den König. Dort wartet auf dich dann die Löwengrube, der Feuerofen und was es auch immer ist, wenn du nicht niederfällst, wenn du nicht anbittest. Du siehst also die gleiche Versuchung, die Jesus hatte, die gleiche Versuchung macht jeder Gläubige durch. Also es ist nichts was Besonderes, wenn du jetzt Prüfungen zu bestehen hast. Die sind notwendig, um das göttliche Ziel in deinem Leben zu erreichen. Das ganze Daniel-Buch ist auf Bewährung angelegt und die Gläubigen werden zur Bewährung ermutigt. Fallt nicht nieder, betet nicht die fremden Götter an, bleibt standfest, bleibt unerschütterlich. Nur ein Bewährter erreicht etwas. Also dein Wohlstand und Wohlbefinden kommt zu dir, so wie Daniel, dass du alle Macht hat, über 3 Königreiche hinweg regiert. Also die Könige können gehen und die Könige können kommen. Er braucht nichts von den Königen, er steht über dieser ganzen Sache, weil Gott mit ihm war. Mit der Verheißung allein kommen wir nicht weit. Du kannst so viele Verheißungen Gottes haben, dass du explodierst davon. Und so viele Leute haben so viel Prophetien und so viel Zusagen Gottes und so viel, was weiß ich, was sie alles noch von Gott haben. Du kannst Recht haben und doch nicht Recht bekommen. Es ist etwas anderes. Du kannst Geld haben und du kannst mit diesem Geld nichts anfangen können. Verstehst? Du kannst Millionen haben und dieses Geld nicht in Umlauf bringen. Und was nützt das ganze Vermögen? Was nützen deine Fähigkeiten? Du kannst Wissen haben, wenn du das Wissen nicht gebrauchst. Das ist für die Katz. Das muss eingesetzt werden, sonst ist es wertlos. Du kannst Kraft haben und kannst protzen und kannst sagen, guck mal meine Muskeln und kannst ganz angeben damit. Die Kraft muss eingesetzt werden, dann hast du was davon. Gott will deinen Wohlstand haben. Weißt du, du kannst alle Verheißungen haben. Diese Verheißungen müssen in Umlauf gebracht werden. Die Talenten, die Gaben, die Gott dir gegeben hat, die nützen nicht, wenn die irgendwo unterm Schrank liegen oder unterm Bett oder sonst wo. Die müssen in Umlauf gebracht werden. Du kannst die Gnade Gottes haben, aber solange du die Gnade Gottes nicht einsetzt, ist sie wertlos. Es bewirkt nichts. Die größte Gnade Gottes, das größte Gnadengeschenk bringt nichts, wenn es nicht eingesetzt wird. Du kannst Führerschein haben und Auto haben und doch nicht fahren. Das nützt dir alles nichts. Du kommst nirgendwo hin, wenn du diese Dinge nicht in Bewegung bringst. Deine Gaben und Talente nützen dir recht wenig, wenn sie nicht eingesetzt werden. Und wir haben vom Heiland diese Geschichte von den Funden und Talenten. Das Gute nützt dir nichts, solange das Gute nicht und damit nicht gewuchert wird. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist sogar Sünde. Also wenn du das Gute hast und das Gute kennst und das Gute weißt und nicht im Umlauf bringst, damit nicht wucherst, bringt dir nichts. Gott will dein Wohlergehen, das ist klar, aber das Wohlergehen muss jetzt umgesetzt werden, Stück für Stück. Das Gute musst du einsetzen, und zwar in kleinen Schritten zuerst einmal. Irgendwo ganz klein. Gott gibt dir Gaben, und zwar zu seiner Verherrlichung. Gaben sind immer Geschenke, und die muss man immer auspacken. Jetzt kommt Weihnachten, und manche verpacken die Geschenke wirklich raffiniert und schnüren zu und kleben fest, und die machen da alles ganz dicht. Und so werden Geschenke gemacht, und dann packst du das aus, und das müssen ausgepackt werden. Eingepackte Geschenke, du weißt nicht einmal, was da drin ist. Also das Erste, was dein Wohlergehen betrifft, pack's aus. Pack die Sachen aus, die Gott dir gegeben hat. Red mal mit jemandem, wie gebrauche ich das? Was ist das? Ist das Messer? Ist das Gabel? Ist das Löffel? Find heraus, wozu dein Leben da ist, wozu du geboren worden bist. Wenn du deine Gaben nicht gebrauchst, gehst du damit in die Hölle. Denk an diesen Mann, der sein Talent vergrub und dann, als der Herr zur Rechenschaft forderte, er sagt, wo ist der Gewinn? Dann sagt er, ich habe es bewahrt. Weißt du, es geht nicht um reinen Glauben, um die reine Liebe, um die reine Wahrheit. Es geht, dass diese Dinge in Umlauf gebracht werden. Was hast du damit gemacht? Und dann hat der Herr zu ihm gesagt, bindet ihm Hände und Füße, wirft ihn ins äußere Finsternis und nehmt das Talent, das er hat, und gibt dem, der wo fünf hat. Natürlich, du sagst, ungerecht. Es ist gerecht, weil er damit nicht gewuchert hat. Gott hat jedem Menschen 24 Stunden gegeben. Was machst du mit dieser Zeit, mit diesen 24 Stunden? Er hat sein Talent vergraben, damit nicht gewuchert, und er endete in Schimpf und Schande. Das ist nicht Wohlergehen, wenn du in Schimpf und Schande endest. Es war ein ganz kleiner Schritt in seinem Leben. Er hätte nur auf die Bank bringen können, und da hätte schon Zinsen gebracht. Zwischen Wohlsein und Unwohlsein ist nur ein ganz kleiner Schritt. Ob man es tut oder nicht tut. Ob man gehorcht oder nicht gehorcht. Ob man einen Auftrag, eine Aufgabe erfüllt oder nicht. Ob man einen Weg zu Ende geht oder nicht, den man eingeschlagen hat. Ob man sein Ziel, seine Bestimmung erreicht oder nicht, ist nur ein ganz kleiner Schritt. Gott will dein Wunsch sein. Bei Gott zählt nicht, was du sagst oder denkst oder träumst oder hörst oder fühlst, sondern bei Gott zählt, was du tust. Kannst du da Amen sagen? Einverstanden? Lass uns Täter des Wortes werden. Er lebte nicht so, wie er leben sollte, der gute Mann. Sein Leben bewegte gar nichts, brachte nichts in Bewegung, da wurde nichts ausgelöst. Er tat nichts Böses. Und das sind die lieben Gotteskinder, die lieben Heilandsmenschen. Die tun nichts Böses, aber sie tun nicht das, was sie tun sollten. Geh hin und tue das Gleiche. Wer ist mein Nächster? Du kennst ja diese Geschichte. Er hat nicht das benutzt und das genutzt, was Gott ihm gegeben hat. Er dachte, was ist das für so viele? Gott will dein Wohlsein. Gott will, dass du Freude hast. Hier habe ich das, was du mir gegeben hast, noch dazu gewonnen, mich verdoppelt. Gott will, dass du mit deinem Leben dich verdoppelst. Der, wo zwei hatte, hat sich verdoppelt. Der, wo fünf hatte, hat sich verdoppelt auf zehn. Du sollst dich verdoppeln. Er hat gedacht, ich kann mit dem Wissen, mit diesem einen Talent, das der liebe Gott mir gegeben hat oder der Vater mir gegeben hat, damit kann ich nichts anfangen. Das ist doch lächerlich. Viel zu wenig, um zu wuchern. Gebrauche das Wenige, das du hast, um viel zu machen. Wer das Wenige nicht gebraucht, kann auch nicht mehr bekommen. Und das ist ein Prinzip der Heiligen Schrift, das ist ein Prinzip des Geistes, das ist ein Prinzip des geistlichen Lebens, das ist ein Prinzip des Wohlseins. Wer dieses Wenige nicht gebraucht, das er hat, diese fünf Finger, die zwei Füße oder was es auch immer ist, du kannst das, was du hast, gebrauchen. Gebrauch deinen Mund. Wenn ich so die Nachrichtensprecher höre, so ein Pastor jetzt wie mich hier heute Abend, die schnattern den ganzen Tag. Gebrauche deinen Mund. Und du sollst ein Mundwerk Gottes sein. Oder gebrauch deinen Mund. Oder andere gebrauchen ihre Hände. Andere gebrauchen als Briefträger, du gebrauchst deine Füße. Gebrauch das Wenige, was du hast. Was ist das? Fang an zu gebrauchen. Du wirst sehen, da kommt noch was dazu. Zu deinem Mundwerk kommt die Stimme dazu, dann kommt noch dies und jenes dazu, das Wissen, das Verständnis, die Erfahrung. Da kommt noch so vieles plötzlich dazu, dass nicht nur dein Mundwerk ist, es ist viel mehr. Wenn ich so die Nachrichtensprecherinnen höre oder Sprecher, denke, Mensch, die leben vom Schnattern. Die schnattern und schnattern jeden Tag und die wiederholen die Nachricht nochmals und nochmals und das wird ihnen nicht so übel. Aber die leben gut davon. Fang an, von deinen Gaben, die Gott dir gegeben hat, einzusetzen und davon zu leben. Wenn du das Wenige nicht tust, wenn du dir sagst, das ist viel zu wenig, zu klein oder zu unwichtig und zu unbedeutend, dann erlebst du früher oder später einen Kollaps. Da wird dir alles genommen. Wenn du mit dem Wenigen nicht wucherst, kann Gott dich nicht segnen, kann er nicht dich in diese Fülle hineinbringen, die er für dein Leben vorgesehen hat. An deinem Schicksal, wie er auch immer aussieht, bist nur du allein schuld. Das ist weder der Teufel schuld, noch die Dämonen schuld, noch die Umwelt schuld, noch die Gesellschaft schuld, noch die Gemeinde schuld, noch der Pastor schuld, noch der liebe Gott schuld, da ist niemand schuld. Du bist es. Du hast es in der Hand, was du damit machst. Der schwarze Peter liegt bei dir. Und guck, dass du den weitergibst und mit dem loswirst. Der schwarze Peter liegt bei dir, nicht bei deinen Eltern, der ist bei dir jetzt. Nicht bei der Gemeinde oder sonst wo oder bei dem Teufel. Fang an, mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, zu wuchern. Gott hat alles, alle Voraussetzungen geschaffen, alles darauf eingestellt, dass es dir wohl geht. Du sollst Glück haben, wenn du kämpfst. Du erlebst Durchbrüche, wenn du auf die Probleme zugehst und nicht von den Problemen wegläufst. Und nicht zweifelst an dich selbst. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Du hast alle Gaben. Denn wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, gibt er dir auch die Fähigkeit, diese Dinge auszuführen und zu erfüllen. Und du wirst dazu noch eine weitere Gabe gewinnen, noch weitere Geschicklichkeit entwickeln. So wie du laufen und sprechen gelernt hast, so lernst du nach und nach die Gaben, die Gott dir gegeben hat, zu gebrauchen. Wenn so ein Kind auf diese Welt kommt, hat er gar nichts. Da kann nur schreien und in die Windeln machen. Das ist alles, was so ein Kind kann. Aber so nach und nach, es hört die Stimme der Mutter und dann guckt es, was die anderen machen. Und ein Kind kommt auf diese Welt, der kann innerhalb der nächsten Zeit Chinesisch lernen oder Deutsch lernen. Oder je nachdem, was die Mutter spricht, was es hört, womit er sich abgibt und worauf es eingeht, was seine Umgebung ausmacht. Wenn du in China geboren wärst, würdest du heute Chinesisch sprechen. Und so weiter. Du musst diese Gaben entwickeln. Du hast alles in dir. Alle Fähigkeiten. Laufen, beißen, kratzen. Du hast alles in dir. Du musst es jetzt nur noch in Bewegung bringen, so richtig gebrauchen. Die vier Jungs im Daniel-Buch, sie haben sehr früh begonnen, ihr Leben richtig zu arrangieren. Sie haben keine besseren Bedingungen gehabt wie du und ich. Sie waren in der Gefangenschaft, sie waren Sklaven, sie waren ja, unterdrückt, verbannt in der Fremde, sie hatten keine Eltern mehr, aber sie hatten einen freien Willen. Wir machen hier nicht mit. Das war ihre große Entscheidung. Und bevor du etwas Positives tust und deinen Zustand verbesserst, musst du zuerst einmal Nein sagen, widersprechen und wir werden uns nicht verunreinigen. Ist das viel? Wer nicht Nein sagen gelernt hat, der kann eigentlich nichts im Leben. Du musst also Nein sagen, das ist die erste Voraussetzung. Nein, Nein zu den negativen Dingen, Nein, was du nicht magst, Nein, was nicht göttlich ist, Nein, was nicht deiner Fantasie, deinen Wünschen, deinen Träumen entspricht, deiner Wirklichkeit entspricht, was Gott nicht in dein Leben hineingelegt hat. Das Wenige, das sie damals wussten, als gefangene jüdische Menschen, das Wenige haben sie auch umgesetzt und damit begann ihre Entwicklung. Da wurden die Leute plötzlich aufmerksam. Also die vier sind komisch. Die vier fallen nicht nieder und die beten nicht das Standbild des Nebukadnezars an. Die vier verhalten sich regelrecht anders. Und dadurch, ihr Verhalten hat schon eine Revolution ausgelöst. Dein Verhalten löst in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt eine Revolution aus. Dass du plötzlich aufrecht gehst, dass du aufrecht stehst, dass du ja, widersprichst unter Umständen. Viele Leute haben nicht gelernt zu widersprechen. Heute ist nicht populär zu widersprechen, fliegst gleich raus. Aber du musst auch lernen, Nein zu sagen und sich selbst zu behaupten und sich selbst zu beweisen und selbst zu sein. Ihnen war der Gottesdienst wichtiger als ihr Bauch, diesen vier Jungs dort. Das war die Einleitung für ihre spätere Laufbahn. Sie fingen also sehr früh an, konsequent ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, nicht den Erziehern zu überlassen, nicht den Pädagogen zu überlassen, nicht der Autorität zu überlassen, sondern, oder um sie ihnen die Autorität, auch das Gesetz des Königs. Nein, wir machen unser Fenster nach wie vor immer regelmäßig auf und wir beten Richtung Jerusalem. Wir lassen uns nicht stören in unserem Gottesdienst. Dein Gottesdienst ist wichtiger als alles andere in deinem Leben. Wenn dein Gottesdienst zerstört wird, ist dein Leben zerstört. Und deshalb, sie haben sich ihr Gottesdienst nicht nehmen lassen. Sie haben ihrem Gott gedient, ob es geregnet, geschneit oder gestürmt hat, dort in Ekbatana, wo sie waren. Sie waren Gott treu. Sie dienten zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Und wir leben in einer Zeit, wie deren ihre Zeit war, wo der Satan alles dran setzt, dass du deine Berufung, deine Bestimmung ja nicht verwirklicht. Gott will, dass es dir wohl geht, dass du König bist und Priester bist und Prophet bist, dass du einen besonderen Stand einnimmst wie Daniel, Sadrach, Mesach und Abednego. Obwohl der Nebukadnezar ihnen heidnische Namen gaben, sind sie immer noch sie selbst geblieben. Der Teufel gibt dir heidnische Namen, teuflische Namen, Götzennamen, aber sie sind immer noch selbst geblieben. Sie haben ihre Identität bewahrt. Und bewahre deine Identität, wo du auch immer bist. Denn Gott will, dass du du bist und nicht irgendjemand anders. Gott will unser Wohlergehen und zwar vom ersten Augenblick unseres Lebens. Gott will, dass du die besten Eltern bekommst, die beste Erziehung bekommst, die beste Schule bekommst und dass du dann nachher später selbst das Optimalste aus deinem Leben machst. Und selbst wenn die Eltern das dir nicht gegeben haben, nicht alle Kinder sind begnadigt, dass sie gläubige Eltern haben. Aber wenn du sowas gehabt hast, danke Gott dafür. Wenn du nicht gehabt hast, ehre deine Eltern und sag, Vater, ich danke dir, jetzt bist du mein Vater. Ich nehme dich, Herr, adoptiere mich. Zu mir sind oft so Jungs gekommen und sagen, Onkel oder Pastor oder Prediger, würdest du mich adoptieren? Oder willst du mein Opa sein? So, Gott will dich adoptieren. Und es ist nicht schlimm, weißt du, die Erbfolge, du kommst in der Erbfolge, auch wenn du adoptiert bist. Also ist nicht schlimm, lass dich von Gott adoptieren, vergiss deine Eltern, segne deine Eltern, überlass sie Gott, deine Eltern. Sag, Vater, ich lege meine Eltern, wenn sie tot sind, in Gottes Hände und Heiland, vergib meine Mutter, meinem Vater, was sie falsch an mir gemacht haben und ich lege sie jetzt in deine Hände, ich vergesse sie, ich lasse mich jetzt von dir adoptieren. Und dann sei stolz, du hast jetzt Gott als deinen Vater. Und dann betest du im Vater unser mit Jesus zusammen, unser Vater. Jesus war selbst ein Adoptierter. Von Maria, von Josef als Stiefvater und so weiter. Warum solltest du nicht jetzt deine Rolle mit übernehmen in dieser Welt? Wir leben in einer Zeit, wo der Teufel alles dran setzt, um uns, dass wir es abwärts entwickeln, dass unser Leben zerstört wird und so weiter. Aber der Herr sagt, jetzt ist die Zeit, dass du aufstehst und jetzt handelst. Gottes Zeit ist immer Ewigkeit und es ist immer auf Ewigkeit angelegt. Das ist diese Zeit Gottes. Und wir haben jetzt noch ein Problem, was ich aufarbeiten will, bevor ich das Wohlergehen, dieses Thema hineingehe. Wir haben ein Problem. Wenn Gott sagt, jetzt, für ihn ist es jetzt, aber für dich können es 40 Jahre sein. Weißt du, unsere Zeit und seine Zeit. Meine Zeit liegt in deinen Händen. Also wir müssen mit der Zeit Gottes rechnen. Gottes jetzt ist die Ewigkeit immer. Also wenn Gott jetzt sagt, ist alles schon gestern, vorgestern und übermorgen. Und deshalb haben wir so große Probleme, dieses Göttliche jetzt. Gott sagt, jetzt bin ich bei dir, jetzt führe ich dich, jetzt segne ich dich. Da denke ich, ja, wo ist das alles? Bei ihm ist es Ewigkeit, da ist schon alles perfekt. Bei dir muss es noch werden, bis es bei dir ankommt. Gott hat die Zeit für uns Menschen geschaffen und wir sind als Zeitmenschen gebunden an Raum und Zeit. Und das ist da, wo wir uns bewegen. Aber du bist jetzt hier, um dich für das spätere Leben vorzubereiten. So wie diese drei Jungs oder vier Jungs, die haben sich für das spätere Leben, für ihre spätere Karriere, für ihre spätere Laufbahn sich innerlich vorbereitet. In Daniel Kapitel 7, da wird uns Vers 25 von dem Antichristen gesagt, von diesem Weltsystem. Und also damals wussten sie schon, und das, was wir jetzt heute erleben, da heißt es, er wird sich über Gott verächtlich sprechen und über das Volk Gottes unterdrücken. Er wird versuchen, das Gesetz Gottes und die heiligen Feste abzuschaffen. Und das Volk Gottes wird eine bestimmte Zeit in seine Gewalt gegeben werden. Also das musst du in Kauf nehmen, dass der Teufel, der Antichrist, und wer auch immer es sein mag, dass der zeitlang das Volk Gottes sogar unterdrückt. Der Teufel will deinen Untergang, aber du darfst dich nicht unterkriegen. Gott will dein Wohlbefinden, dein Wohlsein. Und er hat zugelassen, dass eine bestimmte Zeit, du in die Wüste geführt wirst. 40 Tage und 40 Nächte. Das wurde der Heilige Geist nahm Jesus direkt aus dem Wasser und führte ihn in die Wüste. Der Geist. Gott erlaubt, dass du zuerst mal getestet wirst, bevor du gesegnet wirst. Und die meisten Leute denken, oh Halleluja, ich bin jetzt getauft, ich bin jetzt erfüllt mit dem Heiligen Geist, ich habe das Wort Gottes gehört, die Stimme vom Himmel, das ist mein geliebter Sohn. Oh, Glory, Halleluja, jetzt. Und dann springen sie. Nein, der Geist nahm sie und führt sie in die Wüste. Du wirst erst gesegnet, wenn du die Prüfung bestanden hast. Und zwar die Prüfung, nicht nur eine Prüfung. Der Herr Jesus hat nicht nur eine Prüfung gehabt, der musste mehrmals sich mit dem Teufel anlegen und mehrmals beweisen, dass er nicht recht hat. So, eine bestimmte Zeit wirst du in der Wüste zubringen, unter der Geistesleitung dort, und wirst vom Satan versucht. Du wirst eine bestimmte Zeit in seiner Gewalt sein, wirst eine bestimmte Zeit Schwierigkeiten haben. Also von, ganz besonders dann, wenn du hungerst, dann kommt er und zeigt dir alles, diese glitzernden Steine, die könntest du alle zu Brot machen. Die Umstände, damit versucht er. Daniel Kapitel 2, Vers 20 und 21, die Zeit wird von Gott genau festgesetzt, heißt es. Die Zeit, wie lange du in der Wüste bleiben musst, wie lange du vom Satan angefochten, versucht wirst, die ist von Gott festgesetzt. Und zwar immer so, dass du es ertragen kannst. Gott hat die Sache so gemacht, dass du immer in der letzten Minute da aus der Sache rauskommst, noch bevor du irgendwie zusammenbrichst und einen Herzinfarkt bekommst und kapitulierst und scheiterst und dich aufgibst und sagst, nein, jetzt reicht's mir. Sag deinem Gott ab. Nein, in dem Moment kriegst du wieder frische Luft. Geht irgendwo ein Schuss los oder passiert etwas in deiner Umgebung. Gott geht es um dein Wohlergehen, gerade in diesen Prüfungen. Gott setzt Könige ein und setzt Könige wieder ab, wenn ich Daniel Kapitel 2, 20 lese. Er gibt den Weisen ihre Weisheit, den Klugen ihr Verstand, und das kriegst du alles in der Wüste, in der Ausbildung, nicht nachher. Nachher musst du das nur umsetzen. Du bittest Gott um Gnade und um Weisheit und dann kommt die Prüfung. Lieber bittest du nicht und dann kriegst du auch nichts, wenigstens, und hast auch keinen Ärger. Weißt du, da Salomo zum Beispiel bittet, lieber Gott, schenk mir Weisheit. Ich möchte ein weiser König sein, ich habe große Probleme, ich kann dieses Volk da nicht führen, dieses israelitische Volk. Mein Vater war ein großer Mann, aber ich bin nicht in der Lage. Herr, gib mir Weisheit. Und er hat kaum Amen gesagt, da kommen zwei Mütter mit dem toten und lebendigen Kind und sagen, guck mal, das eine Kind ist erdrückt worden, ist von der anderen erdrückt worden, und die haben dann ausgetauscht und so weiter. Dann sagt er, mach kein Problem, wir nehmen jetzt ein Schwert, bringen wir das lebendige Kind und wir halbieren es, und die richtige Mutter kriegt dann, der eine kriegt die Hälfte und die andere Hälfte. Du bittest um Weisheit und musst gleich die Dinge unter Beweis stellen. Das, also, was du immer erbittest, musst du gleich unmittelbar noch, du hast noch nicht einmal Amen gesagt, unter Beweis stellen, ob das echt ist oder nicht echt ist, ob das göttlich ist oder nicht göttlich ist. Hier, Gott will dein Wohlergehen, dass du ein weiser König wirst, dass du dein Amt richtig walten kannst, und er weiß, was zu deinem Besten dient. Er weiß, was du zu deinem Führerschein brauchst, welche Gefahren, ob du im Berg anfahren musst, lernen musst, manche können das nicht, ob du rückwärts einparken kannst oder vorwärts einparken kannst. Du wirst da alle Lektionen durchnehmen. Er weiß, was für deinen Führerschein wichtig ist, wo deine Schwachstellen sind, und er weiß, wer dir am besten dienen kann. In Prediger Kapitel 9, Vers 11 und folgende Verse, noch etwas habe ich in dieser Welt erkannt. Das war auch dieser Salomo wahrscheinlich, der das geschrieben hat. Noch etwas habe ich in dieser Welt erkannt. Und weißt du, der hat so viel gesehen, dass er fast verzweifelte. Aber hier, es sind nicht immer die Schnellsten, die das Rennen machen. Steht in der Bibel. Also ich habe etwas gesehen, etwas erkannt. Es sind nicht immer die Schnellsten, die das Rennen machen. Auch die tapfersten Krieger siegen nicht in jedem Kampf. Bildung ist keine Garantie für sicheren Broterwerb. Das siehst du jetzt, kannst noch studiert sein, und manche sind so überqualifiziert. Mit Studium und Ausbildung und so weiter und kriegen doch keine Arbeit. Hier passiert genau das, was hier der liebe Salomo gesehen hat. Bildung ist keine Garantie für sicheren Broterwerb. Klugheit führt nicht unbedingt zu Reichtum. Und Könige finden nicht immer Beifall. Denn schlechte Tage und schlimmes Geschick überfallen jeden. Schlechte Tage und böses Geschick überfallen jeden. Niemand weiß, wann seine Zeit kommt. Wie Fische, die plötzlich ins Netz geraten, wie Vögel, über denen die Falle zuschlägt, so gehen Menschen in die Schlinge. Der Tod ereilt sie alle, wenn sie am wenigsten daran denken. Ich habe neulich jemanden beerdigt, der ist gerade weggegangen und wollte Zigaretten aus dem Stand holen. Jemand, der also holte, und seine Frau sagt, Mensch, wo bleibt der? Wo bleibt der? Hier aus Wedding. Wo bleibt der? Kommt nicht zurück. Wo bleibt der? Und dann, der kam nicht mehr zurück. Er hat die Krankenhäuser angerufen, der ist auf der Straße tot zusammengebrochen, Krankenwagen kam und transportierte ihn ab. Und hat sie nur, der wollte nur eine Schachtel Zigaretten aus dem Automaten holen. Über die Straße. Also, wo am wenigsten denkt, nie krank gewesen, keine Probleme gehabt. So kann es ganz schnell gehen. Und das ist hier, der Tod ereilt sie, wenn sie am allerwenigsten daran denken. Gott will unser Wohlergehen. Und zwar nicht nur in diesem Leben, sondern erst recht auch im anderen Leben. Und ganz besonders erst im anderen Leben. Also viele Leute, die denken nur in diesem Leben. Und dieses Leben ist nicht alles. Dieses Leben ist nicht alles. Wenn du nicht richtig vorbereitet wirst, wirst du in manchem Fall überrascht werden. Aber wenn du damit lebst, du weißt, ich muss Abschied nehmen, es könnte jedes Mal meine letzte Predigt sein, es könnte mein letztes Gebet sein, es könnte mein letzter Besuch sein, es könnte mein letzter Ausflug sein, es könnte mein letzter Arbeitstag sein. Irgendwann ist es mein letzter Tag. Und darum sind die Menschen, die sich nicht vorbereitet haben, auf das danach. Und unser Leben ist ja eigentlich von Gott gebaut und geformt und vorbereitet. Dieses ganze Wohlbefinden und Wohlsein ist für das Leben danach, nach der Katastrophe, nach dem Tod, nach der Ewigkeit, nach dem Chaos oder was es auch immer sein mag. Dein Wohlergehen ist nicht für dieses Leben. Und jetzt komme ich auf einige Probleme. Ich schlachte ein paar heilige Kühe heute Abend. Das ist mir wichtig, damit du es verstehst, um was es geht. Denn wenn du das verstanden hast, lebst du total anders. Wenn wir nur dieses Leben hätten, dann wären wir die ärmsten Menschen auf dieser Welt. Was sind 60 Jahre? Was sind 80 Jahre? Was sind 100 Jahre? Was sind 100 Jahre? Dieses Leben ist nur eine Vorbereitung für das andere Leben. So, Führerscheinprüfung. Ist nur ein Durchgang, eine Brücke, sagen manche. Ist nur eine Prüfung, eine Vorbereitung für das andere Leben. Das ist also, wo wir die Weichen stellen. Und wir sind hier in der Schule. Und die Bibel sagt, wer da überwindet, wer durchhält, wer sich bewährt, wer Glauben bis zum Schluss gehalten hat, der wird gekrönt, dessen Lauf wird vollendet und er kommt als Sieger in die Arena. So viele Christen sind unnüchtern, ganz besonders Pfingstler und Charismatiker, Gott möge sie segnen, weil sie dieses göttliche Jetzt nicht verstehen, dieses göttliche Jetzt, weil sie das Kreuz nicht verstehen, weil sie den Sinn des Lebens nicht verstehen überhaupt. Satan hat ihnen das Ziel so verrückt. Sie denken immer, jetzt muss ich Millionär werden. Was nützen dir deine Millionen, wenn nachher die Erben sich darüber streiten? Was nützen dir das alles? Weißt du, ist es so wichtig, jetzt, dieses göttliche Jetzt zu erkennen und die Ewigkeit sehen, sich auf die Ewigkeit vorstellen. Und unser ganzes Wohlergehen ist auf die Ewigkeit angelegt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das gilt nicht ausschließlich für dieses Leben. Es ist vielleicht ein Teil dieses Lebens mal. Es kann sein, dass es in diesem Leben sich schon verwirklicht, aber es muss sich nicht in diesem Leben verwirklichen. Und das tröstet mich. Es muss nicht. Ich bin Realist. Ich bin kein Fantast und kein frommer Spinner. Davon gibt es genug in dieser Welt. Und ich möchte mich mit diesen Leuten nicht gleichstellen, sondern ich möchte ein Realist sein. Ich lebe für die Ewigkeit. Mein Wohlergehen wird sich auf einer anderen Bühne, in einer anderen Arena abspielen. Ich bin auf die Ewigkeit angelegt. Mein wahres Leben spielt sich in der Ewigkeit ab. Und wohl dem Menschen, der jetzt schon die Ewigkeit in sich trägt. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Dein Wohlergehen ist also auf die Ewigkeit fixiert. In der Ewigkeit wird es kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei gehen. Hier kommen immer wieder Zipperleins. Da ist so eine Seuche raus oder ein Virus raus oder ein Tumor raus und dann kommt es auf der anderen Ecke, auf der anderen Seite wieder was anderes. Verstehst du? Und du plagst dich ständig auf diese Welt. In der Ewigkeit wird es kein Geschrei geben. In der Ewigkeit wird es Ruhe und Frieden geben. In der Ewigkeit wird keine Tränen mehr vergossen und geweint. In der Ewigkeit wirst du alles verstehen. In der Ewigkeit wirst du alles haben, was du brauchst, wovon du geträumt hast. In der Ewigkeit wirst du ohne aufhören ernten. In der Ewigkeit wirst du dein Leben voll genießen können. In der Ewigkeit werden alle deine Bedürfnisse befriedigt und gedeckt und dir wird nichts mangeln. In der Ewigkeit wirst du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Und davon wird heutzutage in dieser materialistischen Zeit, in der wir leben, wo nur alles materialistisch gesehen wird, kaum mehr was gesprochen. Gott will dein Wohlergehen und er bereitet dich auf die Ewigkeit vor. Halleluja. Da jubelt niemand, da schlafen die meisten. Aber Jesus ging hin, um uns eine Stätte zu bereiten. Und ich sage euch eines, versteht ihr, was Jesus sagt? Also, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ja, hat er nicht im Himmel einen Platz für mich irgendwo? Nein, im Himmel war für dich und mich kein Platz vorgesehen. Gott hat einen ganz anderen Plan. Gott hat mit Israel einen Plan gehabt. Israel sollte das Volk Gottes sein. Israel sollten die Missionare Gottes sein. Israel sollte die Werkzeuge Gottes, also die Israeliten sollen die Werkzeuge Gottes sein. Aber die haben jämmerlich versagt, das liebe Volk. Und deshalb geht Jesus uns als Gemeinde jetzt, die Gläubigen aus Israel und den Nationen, geht uns eine Stätte zu bereiten. Und dann sagt, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Der Herr Jesus im Himmel bereitet dir und mir eine Stätte. Die Gemeinde, das Volk Gottes ist für den Himmel bestimmt. Israel ist für diese Erde bestimmt. Israel hat versagt. Das ist die eine Sache. Gott hat sich so auf Israel verlassen, aber die lieben Leute haben den Bund nicht gehalten, haben ihm nicht gedient, seinen Sohn nicht angenommen. Im Gegenteil, ihn sogar noch gekreuzigt und verhöhnt und verspottet. Und jetzt ist Plan A, Gottes Plan A hat versagt und Gott hat Plan B jetzt. Plan B ist die Gemeinde, sind die Gläubigen aus Israel und den Nationen, allen Völkern und so weiter. Die Gemeinde, Römer 16, da ist das Geheimnis, die Propheten haben, die wussten, da ist etwas, aber was es ist, genau wussten sie nicht. Sie haben gedeutet, was bedeutet dieses Geheimnis, das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist Plan Gottes B, also Plan B von Gottes Plan. Und die Gemeinde hat nichts auf dieser Erde zu suchen. So wenig wie ein Jude im Himmel was zu suchen hat. Im Himmel wird es keine Juden geben. Jetzt habe ich mal irgendwo gesagt, dass da war eine jüdische Frau sehr entsetzt. Im Himmel wird es keinen einzigen Juden geben. Im Himmel wird es nur Erlöste durch Jesus Christus geben, aus den Juden, aus den Nationen und so weiter. Im Himmel wird es keinen einzigen Juden geben. Braucht man nicht darüber diskutieren und dran denken. Die Gemeinde hat hier auf dieser Erde nichts zu suchen, weil Israel hat hier einen Platz. Gott hat Israel vorgesehen, aber Israel hat versagt. Und die Gemeinde kommt vom Himmel herab. Das neue Jerusalem kommt vom Himmel herab. Gott fängt die Geschichte von hinten an. Die Weltgeschichte, die Heilsgeschichte, die Erlösungsgeschichte. Deshalb muss Jesus wiederkommen und wir werden dem Herrn entgegengerückt. Das ist unser, die Entrückung, was die Bibel sagt. Wir werden dem Herrn entgegengerückt und wir werden bei dem Herrn sein. Alle Zeit, Jesus wird kommen in den Wolken des Himmels. Warum? Er kommt nicht auf die Erde, er kommt in den Wolken des Himmels, weil Israel hier unten ist. Israel eine Aufgabe, einen Platz. Und erst wenn Jesus gekommen ist, hat Israel wieder diesen Auftrag. Und von oben herab, der Herr mit diesem neuen Jerusalem, wird dann über diese Erde regieren. Also das ist eine Situation, Christen gehören in den Himmel und Juden gehören auf die Erde. Und bleiben auf der Erde. Sie haben eine irdische Berufung, eine weltliche Berufung, eine weltliche Sendung, das ist ihre Sendung. Und wenn wir das nicht auseinanderhalten, wir kommen in die Teufelsküche. Deshalb, Gott will unser, jetzt als denen, die aus den Heiden, Nationen, Juden wie Christen, oder wie Gläubige aus den Nationen, Gott hat eine andere Berufung für dich und mich. Er ging hin, uns eine Stätte zu bereiten, die im Himmel ist. Die war nicht da, die hat nicht existiert. Gott hat nur mit Jerusalem, die ganze Zeit nur Jerusalem im Kopf gehabt und nur an Jerusalem und Israel gedacht und Palästina gedacht und was anderes hat er nicht im Sinn gehabt. Schickt seinen Sohn extra hier auf diese Erde. Das Ding ist nicht gelaufen. Gott ist enttäuscht. Gott ist schon ein paar Mal enttäuscht gewesen, einmal bei der Schöpfung, die Sintflut hat er geschickt, hat Noah gerettet, dass der überlebt. Und jetzt ist er mit Israel nochmals enttäuscht. Gott ist auch manchmal enttäuscht, weil es nicht geklappt hat. Aber jetzt durch Jesus Christus, seinen Sohn, hat es geklappt. Endlich die Gemeinde und die Pforten der Hölle werden meine Kirche, meine Gemeinde nicht überwältigen. Und Jesus kommt und Gott fängt mit der Gemeinde was ganz Neues an. Er will das Wohlergehen der Menschen, hat die Menschheit nicht aufgegeben, hat die Juden nicht aufgegeben, er hat Israel nicht aufgegeben. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Er versucht es einfach durch die Hintertür wieder. Und Gott, wenn bei dir etwas versagt hat, wenn in dir mal nicht geklappt hat in deinem Leben, wenn du Fehler gemacht hast, und wir machen alle Fehler, 2-3 Mal dürfen wir Fehler machen oder vielleicht auch noch mehr, dann versucht Gott von hinten rum, von der anderen Seite. Er gibt uns nicht auf. Und das ist für mich wunderbar zu wissen, Gott gibt uns nicht auf, Gott hat Israel nicht aufgegeben und der Teufel hat alles versucht, um die fertig zu machen bis zum Schluss, aber der Herr wird auch mit Israel fertig. Und dann kommt die Herrlichkeit des Herrn, das neue Jerusalem, geschmückt auf diese Erde herab und der Herr regiert von oben herab. Und die Gemeinde hat eine himmlische Berufung und Israel hat eine irdische Berufung. Und diese zwei Berufungen müssen auseinandergehalten werden, sonst haben die Leute Probleme. Das haben wir große Probleme. Die Gemeinde muss entrückt werden, dem Herrn entgegen der Luft, weil die Gemeinde nichts Irdisches ist. Und deshalb, du musst weg von dieser Erde. Das ist Gottes Plan. Du musst weg aus dieser Welt. Du hast hier nichts verloren. Israel ist bestimmt für diese Welt. Und so wie Gott sich die Gemeinde aus allen Völkern sich erwählt hat, so auch Israel ist dabei. das neue Jerusalem kommt herab. Gott kommt als vollendetes Werk, geschmückt, dieses Perlentore, diese herrliche Stadt, was, also in der Größe, dieses neue Jerusalem ist so groß, das reicht bis in die Türkei, ins Schwarze Meer und unten bis nach Äthiopien. Das ist also 2400 Kilometer so, 2500 Kilometer so und 2500 Kilometer hoch, so im Würfel. Das ist die Größe, diese Dimension, dieses neue Jerusalem, das kommt unfassbar eigentlich. Aber das hat Gott vorbereitet für seine Kinder, das neue Jerusalem. Das ist also dieser wunderbare Ort, diese wunderbare Stätte, wo Jesus hinging, uns die Stätte zu bereiten. Und dann wird Israel, das irdische Volk und das himmlische, die werden sich einander berühren und sie werden einander nicht mehr bekämpfen. Und sie nicht mehr einander enterben oder sagen, ihr bedeutet mir nichts oder mit euch Christen wollen wir nichts zu tun haben oder mit euch Juden wollen wir nichts zu tun haben. Nein, die werden harmonisch miteinander dienen und auch die anderen Völker werden alle nach Jerusalem freiwillig gehen. Nicht gezwungen, sondern freiwillig. Gott greift ein. Und das ist also, was ich erlebe, denn er will dein Wohlergehen, er gibt ja niemand auf, immer greift ein, wenn nichts mehr geht. Erwarte Gottes Wunder, wenn nichts mehr geht. Gott hat die Menschen nicht aufgegeben, er gibt sie niemals auf, niemand. Weder die noch die. Er bleibt bei seiner Erwählung, er macht es ein bisschen anders. Er säumt das Pferd vielleicht von hinten auf. Vielleicht muss er das machen manchmal. Er muss manchmal andere Wege gehen, um uns zu erreichen, aber er gibt sich nicht geschlagen. Er will unser Wohlergehen, er hat den Menschen im Auge und er wird die Welt nicht dem Teufel überlassen. Jesus ist gekommen, für die Menschen zu sterben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3,16, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott liebt die Welt, er liebt nur das System nicht, dieses gottlose System. Und Gott fängt unser Wohlergehen mit seinem Einzug bei uns, indem wir Ja sagen. Da beginnt dieses Wohlsein, das ewige Leben in uns. Er kommt zu uns, macht uns reich. Da kommt er zu dir und kauft sich so eine Ruine und sagt, aus der mache ich noch was. Da liegt zwar sehr schön, aber ist kaputt, total kaputt. Und dann baut er diese Ruine auf. Und weißt du, wenn Gott in dein Leben hineinkommt, kommen die Konflikte in deinem Leben. Plötzlich wird alles renoviert. Plötzlich wird alles umgestaltet. Plötzlich ist alles anders, nichts mehr so wie früher. Er bringt sich voll ein in deinem Leben. Das ist also diese Aktion Gottes, wie er unser Wohlergehen sucht. Er bringt sich ein und er mischt mit. Er macht alles passend, dass es wohl geht und dass du staunst, was aus deinem Leben noch wird. In Florenz war ich mal und von Michelangelo diesen jungen David angeguckt. Und die Geschichte mit dem jungen David ist eine interessante Geschichte. Da ist ein Künstler, hat sich ein bisschen irgendwie da was machen wollen, aber das ist nicht gescheit so daraus geworden, hat an diesem Stein rumgeklopft und rumgemacht. Also es ist also verschandelt. Dieser Stein wurde total verschandelt. Und dann kommt Michelangelo vorbei, schaut sich diesen Stein an und sieht, das ist was, da steckt was drin. Und dann hat er gefragt, ob er von diesen Stein bekommen kann. Bitte nehmen Sie weg. Wir sind froh, dass dieser Stein entsorgt ist. Und dann hat er diesen Stein mitgenommen und hat den jungen David draus gemacht. Als es dann enthüllt wurde, haben die Leute gesagt, und die vorher den Stein kannten, was der Stein war, ein vermurkstes Stück. Was aus diesem vermurksten Stück, was dieser Michelangelo gemacht hat, diesen jungen David, was hat er doch aus ihm gemacht? Und genau das ist der Herr. Der Herr nimmt dein vermurkstes, vermarkstes und was weiß ich welches Leben auch. Er nimmt dieses Leben und er macht etwas Erstaunliches drauf. Was hat er daraus gemacht? Und wenn ich so die Menschen anschaue, die Gott gebraucht hat, viele Menschen, die sind taugenichts gewesen, sind Säufer gewesen, sind Süchtige gewesen, sind Banditen gewesen, sind schlechte Menschen, also Kriminelle gewesen und gucken, was hat er aus ihnen gemacht. Und wenn ich so die Heiligen in der Bibel nachgehe, schon allein in der Bibel, wenn es reicht, Mörder, Ehebrecher, pfui. Und die hat er genommen und aus denen hat er Heilige gemacht. Was macht Gott aus Menschen, wenn er sie in die Hände bekommt? Gott will unser Wohlergehen. Der Satan möchte uns zerstören, ruinieren, dass unsere Ehe kaputt ist, dass unsere Familie kaputt ist, dass unser Geschäft kaputt ist, dass unser Glaube kaputt ist, dass alles gescheitert und am Ende ist. Aber der Herr macht's. Er biegt es immer noch zurecht. Diese Ruine, die möbelt es so auf, macht so einen wunderbaren Palast und trägt die Unterhaltungskosten noch dafür. Gott will dein Wohlergehen. Und jetzt kommt es auf dir, auf dein Leben an, was machst du? Und ich möchte ein paar Gedanken, die Gott mir gegeben hat, hier weitergeben. Schau nicht zurück. Schau nicht zurück auf deine Vergangenheit. Gott kann dich nicht segnen, wenn du zurückschaust. Deine Vergangenheit musst du vergessen. Gott hat, als Gott Lot aus Sodom und Gomorra geführt hat und seine Familie, hat er ganz klar gesagt, egal was jetzt untergeht, schaut nicht zurück. Egal was jetzt passiert, schaut nicht zurück. Euer Auftrag ist nicht zurückzuschauen. Euer Auftrag ist nach vorne zu gehen und die Rettung zu erlangen. Beweine nicht, was du verloren hast. Beweine nicht, was du aufgegeben hast. Das ist so wichtig, dass du hier nicht nachtraust über deine Vergangenheit. Heute ist der neue Tag. Und fang heute dein Leben ganz neu an. Mach ein Zeichen und sag, das ist der erste Tag im neuen Leben. Du landest in der neuen Welt und du fängst mit der neuen Welt an. Befreie dich von deiner lästigen Vergangenheit, damit du die Zukunft gewinnen kannst. Vergiss all deine Verletzungen, deine Erniedrigung und alles, was man dir angetan hat. Wenn man dich beleidigt, kritisiert und gekränkt hat. Du bist von Gott angenommen. Gott will dein Wohlergehen. Die Ewigkeit fängt jetzt schon an, indem du dir bewusst wirst der Ewigkeit. Gott hat mich gewollt vor Grundlegung der Welt. Noch bevor mich irgendjemand beleidigen konnte, mich schief angucken konnte, sogar einen Namen geben konnte. Auch schlimme Namen und egal was, verstehst. Die Eltern haben dir irgendwann einen Namen gegeben, nach irgendjemand, der ihnen wichtig war. Aber Gott hat dich gewollt und dich bei deinem Namen gerufen, hier in Existenz. Und da fängt die Ewigkeit. Du kommst aus der Ewigkeit. Die Ewigkeit empfängst du durch die Bekehrung und durch die Hinwendung zu Gott. Und du lebst in der Ewigkeit. Du bist von Gott angenommen und wenn Gott dich aufgenommen hat, was willst du mehr? Was willst du mehr haben? Du fängst von vorne an jetzt. Wenn du nichts mehr hast, dann übernimmt Gott die Verantwortung für dein Leben jetzt. Du sagst, Herr, ist alles futsch in meinem Leben und es ist gut, dass so ist. Weißt du, vielleicht muss es manchmal in unserem Leben alles futsch gehen, alles kaputt gehen. Vielleicht müssen wir am Ende sein, damit wir uns neu besinnen. Was habe ich noch überhaupt? Was ist mein Leben noch da? Und dann überlassen wir uns vorbehaltlos unserem Herrn, wenn du erkannt hast, bei mir ist alles futsch. Und solange du noch eine Hintertür hast, kann Gott nicht zu dir kommen. Paulus sagt im Korintherbrief, Brüder, schaut eure Berufung an. Schau deine Berufung an. Schau die Berufung der Kinder Gottes, der wahren Kinder Gottes, nicht der Namenschristen. Da wollen wir nicht groß reden darüber. Aber der wahren Kinder Gottes, nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Reiche. Das, was nichts ist vor der Welt, das hat Gott sich erwählt. Auf das ich zuschanden mache, was da etwas ist. Wir müssen unsere Erwählung richtig verstehen. Gott will unser Wohlbefinden, Wohlsein. Und wenn du von Gott erwählt bist, dann kannst du sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Epheser 1, Vers 4. Gott hat uns auserwählt in Christus vor Grundlegung der Welt. Das ist für mich so wichtig für die innere Heilung. Für die Heilung deiner Vergangenheit, für die Heilung deiner Verletzungen, was in deinem Leben war, für den Neuanfang. Gott hat mich gewollt, noch ehe ich geboren wurde. Und als ich mir das so alles vergegenwärtigte, ich bin vorherbestimmt, ich bin von Gott verordnet, ich musste kommen. Ich konnte eigentlich gar nicht anders, als dass ich kommen musste. Und dass ich gerade in diese Generation hineingeboren wurde. Preis Gott. Wer an Jesus glaubt, lebt schon in der Ewigkeit, ist schon ein Stück der Ewigkeit, ist eine wandelnde Ewigkeit. Der Gottesdienst beginnt mit der Erwählung. Deine Berufung beginnt mit der Erwählung. Dein wahres Leben beginnt mit der Erwählung. Ich habe dich erwählt vor Grundlegung der Welt, sagt der Herr. Du bist für die Ewigkeit bestimmt. Unser Leben hat eine göttliche Bestimmung. Das ist dieses Ewige, nicht dieses Zeitliche, dieses Vergängliche, dieses Nichtige. Du hast ewiges Wohlergehen. Das ist für dich bestimmt. Vor Gott hörst du nicht auf zu existieren, wenn du gestorben bist. Für die Welt hörst du auf zu existieren und Gott sei Dank, dass es dich da nicht mehr gibt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann haben die Leute Ruhe von dir und mir. Aber von Gott aus existieren wir immer und bleiben immer, denn wir tragen alle die Keime der Ewigkeit in uns. Da gehen wir es richtig auf. Der Mensch ist nicht nur Körper, sondern Seele und Geist. Und Seele und Geist können nicht sterben, werden nicht sterben. Wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Kannst zappeln, so wie du willst. Wir sind dafür angelegt, wir werden nicht gefragt, so wie wir nicht gefragt worden sind, willst du geboren werden, so sind wir auch nicht gefragt worden, willst du auf die Ewigkeit hin dich ausrichten. So wie du dem Tod nicht davonlaufen kannst, so kannst du auch der Ewigkeit nicht davonlaufen. Das ist eine Realität, der wir uns stellen müssen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 23, der Gott des Friedens heilige euch durch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus unser Herr kommt, und es kann sehr bald sein. Mit der Erwählung beginnt das andere Leben, Leben anderer Art, nach anderer Art, nach anderer Weise. Da beginnen die Konflikte, und zwar die richtigen Konflikte. Was alles andere, was du vorher hattest, ist nur Spielerei. Aber da beginnen echte Konflikte aus der Ewigkeit. Ich bin berufen, ich bin erwählt, ich habe etwas in mir, ich weiß, ich bin erlöst, mein Name steht im Buch des Lebens, aber ich bin noch nicht dort, wo ich sein sollte. Und dann lebe ich in einem Spannungsfeld. Wir als Christen müssen hier auf dieser Erde in einem gewaltigen Spannungsfeld leben. Wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen, erlebst du andere Wirklichkeiten. Wir geraten in Not, manchmal ganz schlimme Not sogar. Und da nützen die ganzen Theorien und Philosophien nichts mehr. Da brauchst du die Hilfe Gottes, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Du bist mein, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst mir. Der Erwählte, von Gott Erwählte, der weiß, ich bin in der Hand Gottes. Egal, was jetzt passiert, Gott hat mich in seine Hände gezeichnet und nichts und niemand nach Römer 8 darf und kann mich aus seiner Hand trennen. Das ist meine Sicherheit, diese Geborgenheit, das, wonach mein Herz schreit. Ich möchte sicher sein, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und ich weiß, in dem Moment, wo ich Jesus angehöre, dass ich ein Erwählter Gottes bin und ich habe jetzt die Trumpfkarte dem Tod gegenüber in der Hand. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Was kannst du mir noch antun? Corrie ten Boom sagte einmal, der Tod ist der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder heimkommen. Der Tod muss mir dienen, damit ich schnell in den Himmel komme, damit ich nicht so lange Umwege machen muss. Der Tod ist nur die Umkleidekabine für die Ewigkeit. Das ist der Tod. Nur die Umkleidekabine. Da lege ich hier diese alten Lumpen ab, diese aus dem Schweinestall, diese stinkenden Lappen lege ich da ab und kriege neue Kleider. Wir werden überkleidet, ob jetzt die Entrückung oder der Tod ist. Und dann lese ich Offenbarung Kapitel 21, Vers 4. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher ist, ist vergangen. Dieser mein Sohn war tot und siehe, er ist lebendig geworden. Das ist dieses wunderbare Ende des Glaubens. Mit unserem Tod vergeht der Tod. Wenn du das begreifst, mit deinem Tod vergeht der Tod. Und einiges ist mit dem Tod mit Sicherheit zu Ende. Deshalb, Gott will dein Wohlergehen. Und deshalb, wenn auch manchmal negative Dinge in deinem Leben passieren, Gott will nicht das Leid, will nicht dein Unglück, sondern Gott will dein Glück, Gott will dein Erfolg, Gott will dein Segen. Mit dem Tod ist das Leid zu Ende, Krankheit hat ausgespielt, sind die Schmerzen zu Ende, ist der Krebs zu Ende, sind die Sorgen zu Ende, ist der Kampf zu Ende. Und die Welt hat keine Macht mehr. Die können nichts mehr von mir nehmen. Und ich nehme auch nichts mit. Ich lasse alles da. Und mit dem Tod fängt eine andere Wirklichkeit an. Jakob Böhm hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Der Görlitzer. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Also wir müssen schon vorher mit dem Leben abgerechnet haben. Wir müssen vorher wissen, ich bin mit Christus begraben und ich bin mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Ich lebe jetzt ein anderes Leben. Ich habe die Ewigkeit in mir. Der Tod nimmt mir nicht das Leben, sondern der Tod gibt mir das Leben. Furchtbar. Diesen Gedanken kannst du dir nicht irgendwie vorstellen in dieser perversen Welt, in der wir jetzt im Augenblick leben. Die Menschen können mit dem Tod nicht umgehen. Die verdrängen den Tod ins Krankenhaus, in eine Klinik, irgendwo im sakrotanfreien Raum. Klinisch sauber alles, da guckt man weg und dann ist der Exodus. Aber wir wissen, der Tod ist nicht das Letzte, sondern nur das Vorletzte. Nach dem Tod kommt die Auferstehung. Da fängt erst das Leben richtig an. Und wer Christus im Herzen hat, hat den Himmel im Herzen. Diese Generation, jetzt werde ich noch ein paar Gedanken über unser Wohlergehen und Wohlsein sprechen und sagen, noch weitergeben ganz schnell. Diese Generation kann die letzte Generation sein, die das Sterben gar nicht mal miterlebt. Wir haben ja in der Bibel, und als ich diese Prophetie, diese Vision von Gott bekommen habe, mit diesem Dröhnen und diesem Sound da aus dieser Mobilmachung aus der unsichtbaren Welt, da kam ich plötzlich hinterher, das ist so wie Day-Day, die Landung in der Normandie, da als die Amerikaner kamen, so ähnlich, das war auch in so ähnlicher Gegend, und dann dieses Offenbarung 8, 9 und 11, da steht dieses W, dreimal W, das erste W ist vorbei, das zweite W kommt und das dritte W kommt wieder ganz schnell hintereinander und es geht Schlag auf Schlag. Und ich bin überzeugt und bin der Meinung, vielleicht sind wir die letzte Generation. Ich lege mich nicht fest, ich wünschte mir, ich wäre die letzte Generation und ich könnte dabei sein, wo das alles passiert. Vieles spricht dafür, dass wir sind, denn Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis sich das alles erfüllt. Diese Generation wird nicht vergehen, bis sich das alles erfüllt. Diese letzte Generation steht vor der Ewigkeit, wir stehen alle vor der Ewigkeit. Und leider, und ich möchte über diese Generation einfach sagen, die wenigsten von dieser Generation können mit der Ewigkeit was anfangen. Die wenigsten, die allerwenigsten, sind nicht bereit für die Ewigkeit, sie glauben nicht einmal an die Ewigkeit. In Matthäus 24, 32 sagt der Herr, lerne von dem Feigenbaum, wenn es ausschlägt, wenn es Blätter gewinnt, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr all diese Dinge geschehen seht, dann wisst ihr, dass es nahe bevorsteht. Und ich stehe vor der Tür, ich komme bald. Und diese Generation, Genea, wird nicht vergehen, bis das sich alles erfüllt. Wenn ihr seht, dass das alles ausschlägt und was sich heute alles ausschlägt, überschlägt und passiert, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Eine Katastrophe nach der anderen, ein Fiasko nach der anderen. Alle Götter des modernen Menschen brechen zusammen. Arbeit, Arbeit. Und die lieben Schwaben jetzt, Daimler muss Schluss machen oder Kurzarbeit, Porsche muss Kurzarbeit machen, BMW muss Kurzarbeit machen und alles. Und das ist nur der Anfang. Das sind diese Wehen. Wehe. Und wo kommt dieses Wort Wehe her? Aus der Schwangerschaft, aus der Medizin. Wenn eine Frau ein Baby bekommt, diese Wehen kommen dann schneller hintereinander. Maranatha, unser Herr, kommt. Die erste Generation ist vergangen. Generationen haben immer auf diese Generation, die wir leben, auf diese Generation gewartet. Die haben gewartet. Und diese Generation ist die Generation, die den Schöpfungsauftrag Gottes erfüllt. Macht euch die Erde untertan und herrsche darüber. Wir Satelliten beherrschen wir jeden Winkel dieser Erde. Und füllt diese Erde 6 Milliarden Menschen. Und es wird nicht mehr lange dauern, haben wir schon bald mehr. Wir können jeden Punkt dieser Erde kontrollieren. Sind die schnellsten, die weitesten. Und wir durchbrechen die Naturgesetze, Weltraumfahrt, all das, Landung auf dem Mond, wir greifen nach den Sternen. Wir sind diese Generation, die sogar nach den Sternen greifen. Generationen haben auf diese Generation gewartet und nicht miterlebt. Wo das Wissen gewaltig zunimmt, Herzen werden verpflanzt, Menschen fliegen wie Vögel, schwimmen wie Fische im Meer, tauchen unter, sogar in den tiefsten Örtern. Der Mensch beherrscht die Erde, das Höchste und das Tiefste, spaltet die Atome, was die alten Griechen gesagt haben, noch unspaltbar. Wo das Bild redet, denk nur Fernsehen und so weiter, sogar vom Handy kannst du dann Bilder empfangen vom anderen Winkel dieser Erde. Per Funk und Satelliten können wir miteinander kommunizieren wie Götter. Nicht einmal die Götter haben davon geträumt in der Antike, davon, dass sowas möglich ist. Wir haben alle Merkmale der letzten Generation an uns, dass der Mensch vernetzt wird oder ein Chip eingepflanzt wird und dass er überall beobachtet, kontrolliert und gesehen werden kann, dass man bald gar kein Bargeld mehr braucht und die ganze Finanzkrise wirkt wahrscheinlich dorthin, geht in diese Richtung, dass wir ohne Bargeld herumlaufen, nur einfach unseren Daumen oder Finger oder Hand drauflegen und schon wird von unserem Konto abgebucht. In Süddeutschland hat man schon experimentiert, Edeka hat es probiert in mehreren Läden, dass man bargeldlos bezahlt, also nur per Chip. Man geht nur vorbei und du bist schon abkassiert. So, diese Dinge sind da. Wir sind diese Generation. Diese Generation erlebt alles, was eigentlich in der Bibel geweissagt, prophezeit, geschaut und gedeutet wurde und das nicht mehr lokal, sondern global. Nicht mehr lokal, sondern global. Alles, was die Welt erlebt, ist immer weltweit, global. Diese Generation ist die gesetzlichste Generation, die selbstgerechteste, die ungläubigste, die geistloseste. Ich könnte jetzt die letzte runterleiern, was diese Generation wirklich ist. Diese letzte Generation, die sturste, einfach verlogen, alles verwirrt und so weiter. Zielloseste, ungerechteste Generation und ich könnte durchgehen, aber auch die Generation, wo Menschen da sind, die für Gott brennen. Und gerade in der letzten Generation diese Extreme. Warum? Gott will unser Wohlbefinden. Gerade wo so viele Menschen sind, Gott will die Menschheit retten. Im letzten Augenblick. Wir sind auch die gesegnete Generation. So viel Erkenntnisse, so viel Erfolg in Medizin und Forschung, in Infrastruktur, in den ganzen Dingen, was um uns herum ist, was unsere Welt schön und angenehm macht. Wir leben königlicher wie die Könige von einst. Knopfdruck und schon Klimaanlagen, Jalousien gehen runter oder rauf oder was es auch immer ist. Heizung, da musst du keine Kohlen mehr aus dem Keller schleppen oder in den Wald gehen und Holz fällen. Wir sind auch die Generation, die kurz vor dem Abgrund steht. Gott hat gerade dich und mich für diese Generation auserwählt. Diese Generation wird nicht vergehen, bis sich das alles erfüllt, weil Gott das Beste will für die Menschen. So viele Menschen retten. Und jeder muss wissen, dass wir in den letzten Tagen leben. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Wir sind in den letzten Zeiten. Die Zeiten werden beschrieben, wie sie sind. Diese Generation ist die klügste und die dümmste zugleich. Klügste und die dümmste. Und sie achteten es nicht, bis Noah in die Arche ging und bis Lot aus Sodom zog. Diese Generation besteht aus Leuten, die Öl eingekauft haben und kein Öl eingekauft haben. Öl spielt eine ganz große Rolle. Nicht nur in der Wirtschaft, sondern ich denke auch im Geistlichen. Öl in der Lampe. Diese Generation erfüllt Gottes Plan. Und Gott erlaubt Dinge, die kommen. Und dass gerade diese ganze Wirtschaftskrise und das alles drumherum so passiert, weil Gott Realität wird in dieser Welt. Gott betritt diesen Planeten Erde. Gott erlaubt Stürme, denn Gott will unser Wohl sein, unser Bestes. Gott will uns retten. Wir sind auf dem Weg der Rettung. Und zwar die Welt, die ganze Welt. Für mich ist die ganze Welt. Gott erlaubt Stürme. Ich denke nur an Jona, den guten Mann da. Und Jesus sagt, es wird dieser Welt kein anderes Zeichen gegeben, Israel wird kein anderes Zeichen gegeben, als das Zeichen Jona. Was ist dieses Zeichen Jona gewesen? Du musst diese Bilder, die im Jona-Buch und im Jona-Leben drin sind, mal deuten und übertragen auf unsere Zeit, um den Propheten, der seine Bestimmung hatte, aber nicht in seiner Bestimmung war, kämpfte Gott um seine Bestimmung und brachte ihn an dem Punkt, wo er ihn haben wollte, da kamen Stürme. Die ganzen Endzeitstürme sind dazu da, damit Gott uns nach Hause bringt. Nach Joppe, dort, wo wir hingehören. Gott will unser Wohlergehen als seine Kinder, dass wir als seine Diener unseren Auftrag erfüllen. Und dann macht der liebe Gott noch was so Schönes. Guck mal, der liebe Gott ist so gut und anstatt dass den Jona ersaufen lässt, verschafft er einen Fisch, der ihn dorthin bringt, wo er hinkommen sollte. Und nicht nur das, dann predigt er drei Tage, nach drei Tagen die größte Erweckung aller Zeiten. Ganz Ninive bekehrt sich und Ninive ist schlimmer gewesen wie das Dritte Reich. Die Assyrer, das waren Banditen, Verbrecher, die kannten keine Gnade, keine Barmherzigkeit, das waren Wilde von den Wildesten, wenn du die assyrische Geschichte studierst. Und Jona predigt drei Tage und die tun alle Buße in Sack und Asche, sogar die Tiere. Und der Jona sagt, jetzt wollen wir mal sehen, was jetzt passiert. Und setzt sich hin und sagt, lieber Gott, lässt einen Rizinus aufwachsen, der so schnell so einen Schatten spendet über diesen guten Mann. Oh, sagt der Herr, du bist ein guter Gott. Oh, ich mag dich. Wie lieb du bist. Gott will unser Wohlbefinden. Siehst du, wie Gott verschafft den Fisch, bringt den Mann nach Hause. Der Mann wird gesegnet. Die Leute glauben seiner Predigt. Aber dann passiert noch was. Dieser Rindsinus aufwächst. Oh, Herr, ich danke dir. Also bitte, Herr, du bist wirklich ein guter Gott. Ich danke dir dafür. Und was macht Gott am nächsten Tag? Verschafft einen Wurm. Ein Ostwind. Und der Ritzen so schnell wieder aufgegangen ist, ist er auch wieder eingegangen. Ah, Herr, ich muss in diese Hitze, ich halte es nicht aus. Die Fliegen und so weiter, wenn du da draußen sitzt und dann zuguckst, wie du wartest jetzt, in 40 Tagen geht alles unter. Du wartest auf die Katastrophe. Und was passiert? Ninive besteht noch 120 Jahre, weil die in Sack und Asche Buße tun. Und er sitzt da. Und dann sagt Gott, guck mal, Jona, du bist böse wegen diesem Ritzenus hier. Und soll ich nicht Gnade walten wegen diesen Tieren? Das ist erstaunlich. Gott hat sich der Tiere erbarmt, nicht des Königs und der Leute, die in Sack und Asche Buße taten, sondern das Geblöke der Tiere, weil die auch nichts zu fressen gekriegt haben. Die haben auch alle gefastet. Und nur deswegen, Und ich sollte nicht gnädig sein wegen diesen armen, unschuldigen Menschen, die in Sack und Asche Buße tun. Ich bin ein gnädiger Gott. Und da zeigt sich Gott von seiner besten Seite. Ich bin ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott, ein guter Gott. Und ich habe einen guten Gott, einen guten Vater. Und ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst vor meinem Vater im Himmel, denn ich bin ja sein Kind. Und du musst vor Gott keine Angst haben. Er will ja nur das Beste. Aber er schickt Stürme in deinem Leben. Stürme, Hurrikane, Erdbeben und so weiter. Die kommen alle, damit wir schneller nach Hause kommen. Und schneller nach Hause rennen. Und schneller den Ausweg suchen, den Ausgang. Beim Ton der letzten Posaune. Ich habe in Laufen bei Heilbronn in der Zeltmission mal gepredigt. Wir haben eine Schwester aus Heilbronn hier heute da. Und ich habe in Heilbronn gepredigt. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst unbedingt morgen kommen im Gottesdienst. Ich werde erzählen und ganz genau sagen, auf die Sekunde exakt sagen, wann Jesus wiederkommen wird. Und dann erzählt der Pfarrer von der Kanzel, Leute, geht ja nicht ins Missionszelt, dort predigt ein Sektenprediger. Und keiner weiß es Tag und Stunde, wann Jesus wiederkommt. Und der Kerl will da unten behaupten, dass Jesus wiederkommt. Und dann kamen die Leute, die wollten da hören, was ich dann über die Wiederkunft Jesu sage, auf den Tag und Stunde und Minute genau. Ich kann ganz exakt sagen, wann Jesus wiederkommt. Beim Ton der letzten Posaune, 1. Thessalonicher 5, Vers 1 bis 5, beim Ton der letzten Posaune. Wann ist die letzte Posaune? Nachdem die 6 Posaunen geblasen worden sind, dann kommen diese 3 Ws. Diese 3 Ws, die sind ganz arg wichtig. Und wir sind mittendrin in diesen Ws. Wir sind sehr weit in der Zeit voraus, Leute. Macht euch da gar nichts vor, spielt nicht mit der Gnade Gottes. Gott will unser Bestes, Gott will unsere Erlösung. Er will seine Kinder nach Hause bringen. Der Schnellzug zur Ewigkeit steht schon auf dem Bahnhof und wartet auf dich. Der Flieger für die Herrlichkeit wartet auf dich. Die Evakuierung zur Seligkeit wartet auf dich. Der Ton der letzten Posaune. Und alles, was wir erleben, und das wird die letzte Generation wahrscheinlich alles hautnah erleben, muss es erleben, weil es so ist, denn in der letzten Zeit erleben die Menschen alles hautnah. Den Fall Babylons erleben sie hautnah. Die Kaufleute weinen, dass jetzt diese Schiffe gekapert werden da oder von den Piraten. Das ist auch kein Zustand und nicht normal. Auch das gehört zu dieser Endzeitprophetie, dass die Kaufleute auf dem Meer, die fuhren, weinten und so weiter. Da beginnt ein großes Geheule. Und ich sage euch, dieses Geheule wird von Tag zu Tag größer. Die ganze Wirtschaft heult. Die Sirenen werden bald heulen. Alles, was in der Endzeit passiert, ist alles leibhaftig. In der Offenbarung, die ganzen Übergänge, die sind leibhaftig. Nicht mystisch oder geistig irgendwie oder geistlich. Nein, leibhaftig. Der Fall Babylons ist leibhaftig. Der Antichrist wird leibhaftig ein Mahlzeichen den Menschen geben. Wir sind mittendran. Die Gesetze sind schon beschlossen, für Verbrecher zwar jetzt nochmals, aber bei uns in Deutschland und so weiter, aber es dauert nicht mehr lange, kriegen auch die anständigen Leute so ein Mahlzeichen, so einen Chip eingepflanzt im Finger oder sonst irgendwo. So, der Antichrist wird leibhaftig ein Mahlzeichen geben. Die letzte Generation wird den Tod suchen und nicht finden. Das steht auch in der Bibel, Offenbarung 9, Vers 6. Das wird ein Endzeitzeichen sein. Menschen werden den Tod suchen und nicht mehr finden. Sie werden sterben wollen und nicht mehr sterben können. Und dann in Offenbarung Kapitel 21, Vers 4, der Tod wird nicht mehr sein. Plötzlich alles leibhaftig, wir gehen leibhaftig über in die Ewigkeit. Und Jesus sagt in Matthäus 16, 28, ein ganz merkwürdiges Wort. Und ich sage euch, von denen, die hier stehen, also die Bibel jetzt lesen oder hören oder jetzt auch diese Predigt von mir hier hören, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden. Werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie den Menschensohn in seiner königlichen Macht kommen sehen. Sie werden den Tod nicht erleiden. Es bezieht sich auf die letzte Generation. Wir leben in so einer aufregenden Zeit. Also ich bin begeistert. Wir leben vor den Toren der Ewigkeit. Wir sind diese Generation. Gott will für seine Kinder das Allerbeste. Halleluja. Das Allerbeste. Nicht nur das Beste, sondern das Allerbeste. Wir sind die Generation, die das alles können, was Gott mal konnte. Wir haben Gott entmachtet. Wir können klonen, wir können das Lebensbuch, die Gene lesen, wir können Herzen verpflanzen, wo das in der Bibel heißt, ich gebe euch ein neues Herz, einen neuen Geist und so weiter, machen wir das. Wir spielen bereits Gott in Kleinformat. Wir können Satelliten in den Weltraum setzen und per Knopfdruck ganze Städte auslöschen. Wir können das. Darum kann auch unsere Generation die letzte sein, die dann das alles erlebt, wie Jesus sagte, die plötzlich das Eingreifen des Herrn erlebt, hautnah auch, leibhaftig. Das ist, und hier Jesus sagt, sie werden den Tod nicht sehen. Wir stehen an der Schwelle einer neuen Zeit. Und in Lukas 21, 28, wenn dies aber anfängt zu geschehen, nicht wenn es passiert ist, das ist schon zu spät, wenn es anfängt zu geschehen, dann steht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und Erlösung ist was Gutes. Erlösung, du kommst raus aus dem Knast, du kommst raus aus dem Krankenhaus, du kommst raus aus der Patsche, aus der Situation, das ist alles plötzlich vorbei. Die ganzen Schwierigkeiten, du kommst raus aus den ganzen Sorgen und Kämpfen und was weiß ich, wo du drin steckst. Es ist Zeit. Erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und es kann augenblicklich passieren. Ich bin durch diese Vision, ihr könnt es mitnehmen, was ich von Gott bekommen habe diese Tage. Es ist in der Arabische übersetzt worden, in andere Sprachen übersetzt worden, geht es um die Welt. So und ich empfinde, es ist ein Rufen. Gott ruft sein Volk heraus. Macht euch fertig, rüstet euch zu, stört euch nicht mehr an andere Menschen. Kämpft selber. Jeder hat mit sich selber so viel zu tun, dass er nicht sich um andere groß kümmern muss. Also was geht dich der andere an? Wenn ich will, dass er lebt ist, dass ich wiederkomme, was geht dich das an? Dich geht der andere nichts mehr an. Gott hat mir gezeigt, auch hier in der Verkündigung, hör auf, oder gerade, was soll ich dem Volk sagen, wenn ich jetzt den Auftrag ausführe oder es weitergebe, sagt, sie sollen nicht mehr einander anklagen, sie sollen nicht mehr miteinander sich groß rumschlagen, die sollen nicht andere kränken und beleidigen und andere verurteilen und verdammen. Wir stehen und fallen unserem Herrn allein. Und wir sind allein vor Gott verantwortlich und wir sollen unsere Seligkeit schaffen mit Furcht und Zittern, nicht mit Angst, sondern Herr, hoffentlich fehlt nichts. Aber ich darf dir eines sagen, Gott wird dafür sorgen, wenn du es nicht gerade geschafft hast bis zur Tür. Er wird dich noch reinziehen. Er wird dich reinziehen. Gott wird nicht aufgeben, dass du bist jahrelang gelaufen, du hast jahrelang Gott treu gedient, du hast jahrelang geglaubt und dann bist du irgendwo noch im letzten Augenblick schwach geworden. Was ist dann? Gott wird dich nicht aufgeben und fallen lassen. Deshalb ich ermutige dich, wenn du kannst, beeile und gib nicht auf. Und wenn du nach Hause kommst und wir gehen bald nach Hause und vielleicht jetzt undankbare Dinge erlebst und noch undankbare Situationen in deinem Leben ertragen, erdulden musst, denk nicht so viel dran. Leb gelassen, leb getrost, leb über die Dinge, lass dich nicht da hin und her dich rumschubsen und dich unterdrücken und nimm nichts dramatisch und tragisch. Lebe und sei guten Mutes und sag, ich weiß mein Ziel. Mein Ziel ist meine Berufung. Mein Ziel ist die Ewigkeit. Ich werde meinen Heiland sehen. Ich kenne meinen Heiland viel zu gut. Also ich bin mit ihm schon so lange zusammen gewesen. Also ich werde auch die letzten paar Meilen in meinem Leben noch schaffen. Mit seiner Hilfe. Mit seiner Hilfe. Und dann gehe ich Schritt für Schritt mit seiner Hilfe. Ich kann es selber nicht, aber ich gehe in seine Hilfe. Und wenn du es noch nicht geschafft hast, keine Sorge. Keine Sorge. Und wenn du Undank erntest und all diese negativen Dinge, mach dir keine Sorgen um deine Zukunft. Deine Zukunft ist in der Hand Gottes. Nicht du bist der Verwalter deiner Zukunft. Gott ist der Verwalter deiner Zukunft. Deine Zukunft liegt in Gottes Händen. Deine Ewigkeit liegt in Gottes Händen. Du kommst aus der Ewigkeit und du gehst in der Ewigkeit. Ein englischer Missionar hat Gott gedient, sehr treu, Jahre, Jahrzehnte war auf dem Missionsfeld draußen und kommt nach Hause, sitzt im Schiff und plötzlich kommt das Schiff fährt im Hafen rein und es ist eine Blaskapelle, wird ein roter Teppich ausgerollt und da denkt er, guck mal, meine Gemeinde, meine Geschwister, so empfangen sie mich. Und so weiter, er war krank, erschöpft und so weiter, denkt er, jetzt empfangen wir es. Und dann fährt das Schiff und plötzlich, nicht für ihn ist das der rote Teppich, nicht für ihn ist die Blaskapelle, sondern für einen Prominenten, der mit auf dem Schiff war. Und für ihn war nicht einmal ein einziger da, der ihn vom Schiff abholte, diese Koffer. Nicht einmal ein Lastenträger wollte, weil er kaum Geld hatte. Lastenträger wollte seine Lasten nach Hause fahren. Er stand da und weinte und sagte, mein Gott, guck mal, für diesen weltlichen Menschen, für diesen Prominenten da, da wird roter Teppich ausgerollt, es spielt eine Kapelle, Blaskapelle, das ist eine ganze Parade da zum Empfang und dein Diener kommt nach Hause, da ist kein einziger da. Und dann hat der Herr zu diesem Mann gesprochen, durch ein paar Worte, die er in seinem Herzen bekommen hat, mein Kind, du bist noch nicht zu Hause, für dich ist noch nicht Feierabend, du bist noch nicht am Ziel, warte nochmals, warte, wenn das kommt. Und Geschwister, und ich darf euch eines sagen, wenn wir nach Hause kommen, da ist das Empfangskomitee, wartet schon. Empfangskomitee für den Himmel, Halleluja. Da wirst du die ganzen Kreuze hier lassen, die ganzen Klamotten hier lassen und du wirst empfangen vom Empfangskomitee des Himmels. Da steht der Erzengel Gabriel, aber ein bisschen größer wie dieser hier, steht mit der Posaune. Und die letzte Posaune, wenn die letzte Posaune ertönt, wir werden dem Herrn entrückt, ihm entgegen in die Luft und bei dem Herrn sein alle Zeit. Wir sind für den Himmel bestimmt und nicht für Jerusalem hier auf dieser Erde und nicht für Palästina und nicht für die arabische Welt und auch nicht für Deutschland. Wir sind für den Himmel bestimmt, Leute. Halleluja. Und wir werden abgeholt vom Empfangskomitee. Und weißt du, was dann passiert als erstes? Du darfst dich mal in die Sänfte setzen. Und die Engel, hör mal, und die Engel werden die Auserwählten Gottes nach Hause tragen. Das wird doch ein herrlicher Tag sein. Verstehst du, du bist noch nie, du bist nicht einmal vielleicht im Rollstuhl gesessen, geschweige denn in der Sänfte getragen worden. Gott will dich in der Sänfte nach Hause tragen. Und die Engel werden die Erlösten heimtragen. Das letzte Stück musst du nicht laufen. Das wirst du heimgetragen werden. Gott hat alles für dein Wohlbefinden vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Menschenherz je geglaubt hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben und die er liebt. Und du bist auch ein Liebling Gottes. Ganz schnell noch ein paar Gedanken der Erlösung. Dein Wohlstand steht vor der Tür. Die Zeit des Aufatmens, das Allerbeste kommt noch. Und dann hast du ausgeweint, ausgetrauert, ausgedient, ausgelitten, überstanden. Auf dich wartet der Himmel. Ein Ort des guten Zustands, ein Himmel. Das ist das Schönste, was du dir hier vorstellen kannst. Das wartet auf dich. So, der Himmel ist zu gut, wie das Mädel mir geschrieben hat. Und bisher ist noch niemand von dort mehr zurückgekommen, weil keiner mehr zurück will. Wenn du einmal den Himmel geschmeckt hast, ein wunderbarer Ort des Friedens, der Himmel in dir, den hast du jetzt schon. Den Himmel um dir umgibt uns der Herr. Und dann darfst du in dem Himmel, in diesen Straßen sein, in diesen Palästen leben, die Gott für dich vorbereitet hat, vorgesehen hat. Und ich bin begeistert für diesen Ort, für mich persönlich. Und nicht nur für mich, sondern die Bibel sagt, und allen, die seine Erscheinung lieb haben, nicht nur für Paulus und nicht nur für Petrus und nicht nur für die großen Apostel und nicht nur für die ganzen Heiligen, sondern im Himmel ist so viel Platz für jeden von uns. Da werden wir uns nicht mehr streiten. Und ich sage euch, was ich im Himmel machen werde. Ich will Posaune blasen und dass das alles wackelt und ich werde dich gar nicht stören. Ich werde gar nicht stören, glaub mir das. Ich werde nach Lust und Laune leben und ich werde meine Nachbarn gar nicht stören. Die werden alle so weit weg sein. Und dann werde ich ganz schnell so in meine Hand klatschen. Guck mal, was hat die heute gekocht? Was hat die heute gemacht? Und wie hat sie sich eingerichtet heute, was gibt es bei denen? Und wir werden so eine große Familie sein, ein Herz und eine Seele. Das ist der Himmel. Ich möchte den Appetit auf dem Himmel machen. Und der Himmel ist ein Ort, den Gott für dich vorbereitet hat. Der Himmel ist für die Erlösten. Und wir sind von Gott als Menschen für den Himmel geschaffen. Und nicht für die Hölle. Und nicht für den Tod. Und nicht für die Krankheit. Und nicht für den Mangel. Und nicht für alle möglichen Probleme. Wir sind für eine problemfreie Zone geschaffen. Halleluja. Für eine problemfreie Zone. Da kommt nichts hin. Da darf nichts hin. Gott lässt es nicht zu. Wir sind für den Thron Gottes bestimmt. Und am Thron Gottes ist alles Licht, keine Nacht und keine Finsternis. Die Zeit ist aufzuwachen. Wenn aber dies alles anfängt zu geschehen, dann steht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Es ist Zeit, radikal zu werden, entschlossen zu werden, aufs Ganze zu gehen. Das ist die Zeit. Weil Gott will dir alles schenken. Und du sollst jetzt, um dieses alles zu empfangen, alles geben. Alles. Es lohnt sich, wenn ich sehe Jesus. Es lohnt sich alles. Lass uns aufstehen, lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und lass uns innerlich darauf einstellen. Es ist Advent, wir erwarten den Herrn, wir erwarten die Ankunft unseres Heilands. Und zwar nicht als kleines Baby in Bethlehem, nein, wir erwarten ihn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird das Gebet der Heiligen erhört, wo es dann heißt, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit, dein ist die Macht, dein ist das Leben, dein ist all das, was wir ersehnen, da wird die Erhörung der Gebete der Heiligen stattfinden. Und da werden auch die Märtyrer noch dabei sein, die gestorben sind für Jesus, hier ihr Leben gelassen haben. Die werden auch da sein, die werden auch nicht uns zuvorkommen oder uns abhängen. Nein, wir werden alle zusammen sein und wir werden bei Christus sein, alle Zeit und ewiglich. Halleluja. Und dann werden wir dann das wunderbare Rendezvous erleben, unten Israel, oben die Gemeinde. Und es wird keine Konkurrenz mehr sein, sondern eine Ergänzung, ein Reich des Friedens, ein Reich der Harmonie und ein Reich des Glücks.